Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Und die Aufnahme heute ist eher eine Aufnahme, wo wir gesagt haben, wir ziehen durch, weil wir gesagt haben, dass wir aufnehmen. Und fühlt sich alles momentan noch so ein bisschen komisch an. Und ja, wir sind kein Politik-Podcast oder sowas, aber ja, es herrscht Krieg in Europa und also es ist einfach scary, es macht mir persönlich Angst und haben wir gesagt, wir nehmen heute auf, wir haben heute Donnerstag, den 24. und nichtsdestotrotz wollen wir euch die News und das, was wir letzte Woche gesagt haben, was wir über die Dolphins sagen und machen werden, werden wir definitiv tun. Aber natürlich sind wir vielleicht nicht ganz hundertprozentig bei der Sache und machen das diese Woche auch schweren Herzens. So würde ich es zumindest beschreiben für mich persönlich. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Ja, moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo.
Ja, wir fangen einfach dann mit dem News Center an. Es gibt gar nicht so viele News. Wir könnten jetzt wieder viel über Brian Flores sprechen. Das haben wir uns, aber die schenken wir uns diese Woche bewusst, weil einfach so viele es sind einige neue Sachen dazugekommen, wo wir aktuell einfach nicht viel zu sagen möchten. Weil es kommen viele Sachen aus vielen Lagern und wir haben dann uns dazu entschieden, da in dieser Woche einfach nichts zu sagen. Wir geben dem Ganzen noch ein paar Wochen mehr Zeit, vermutlich. Wir werden da sicherlich nochmal drauf eingehen. Nur nicht jetzt jede Folge, weil es gibt nicht viel Neues, nicht viel neue Substanz, nur immer wieder Teile von neuen Beschuldigungen oder Teile, die das, was bisher auf dem Tisch ist, widerlegen, beziehungsweise was dagegen spricht, was dafür spricht. Und dann wollen wir euch irgendwann ein komplettes Bild darüber bieten. Die Dolphins haben zumindest einen neuen Quarterback. Ich hätte jetzt fast gesagt Franchise-Quarterback, aber so weit will ich jetzt nicht gehen. Und zwar haben die Dolphins Chris Straveler unter Vertrag genommen, der 2021 bei den Baltimore Ravens im Practice Squad war, wenn ich das richtig weiß, vorher bei den Cardinals und seine seine Football-Karriere am College bei Minnesota South Dakota verbracht hat. 2018 ging er undrafted und hat dann in der kanadischen Football-Liga bei den Winnipeg Blue Bombers gespielt, von 2018 bis 2019. Tobi, was haben wir da für einen Vertrag? Und sag doch bitte ein paar Worte zu Chris Straveler.
Ja, jeder weiß natürlich, dass die Winnipeg Blue Bombers mein absolutes Lieblingsteam sind, was kanadischen Football angeht. Also ganz ehrlich, in der CFL, keine Ahnung. Also er hat mit denen die Championship gewonnen, den Grey Cup 2019. Und er hat in seiner Karriere in der NFL insgesamt dann 7 Spiele gespielt oder mitgespielt. Also er hat, wenn ich das richtig weiß, kein einziges Spiel gestartet, sondern ist dann immer mal reingekommen. Müssen wir auch nicht großartig viele Worte verlieren. Also ich denke, man wird ihn ins Trainingscamp mitnehmen als dritten oder vierten Mann. Er wird die Chance haben, eventuell dann als dritter Mann sich einen Roster-Spot zu verdienen. Mal sehen, ob er es schafft, aber viel mehr wird für ihn nicht drin sein. Er ist jetzt auch schon, ich glaube, 27, meine ich inzwischen. Von daher ist jetzt auch kein hoffnungsvolles Talent mehr. Man probiert ihn einfach aus, man hat einen weiteren Arm im Training und dann gucken wir mal.
Also es ist nicht unser neuer Franchise-Quarterback.
Wenn es unser nächster Franchise-Quarterback wird, dann ist das natürlich schön, aber ich wage das mal zu bezweifeln.
Alles klar. Micho, du kannst natürlich noch was dazu sagen, aber ich denke, es ist...
Ja, was will ich sagen? Kennt man die im Normalfall? Aber man muss auch bedenken, dass wir im Moment keinen qualitativ hochwertigen Backup haben. Das heißt, das Rennen ist ja auch noch offen, ne?
Ja, momentan haben wir zwei Quarterbacks unter Vertrag. Tua und Straveler. Also von daher, er ist Backup momentan.
Korrekt. Und ich würde sagen, dann steigen wir auch gleich ein in das heutige Thema. Das habe ich im Intro natürlich jetzt nicht gesagt. Wir reden heute über die Free Agents der Miami Dolphins. Also, Tobi, du kannst gleich nochmal ein paar Eckdaten zur Free Agency allgemein erzählen. Wir gehen jetzt quasi mehr oder weniger, ich habe mir alle Free Agents rausgesucht. Wir werden also jeden Namen zumindest mal erwähnen. Bei einigen werden wir ein bisschen ins Detail gehen, bei anderen werden wir vermutlich weniger machen. Tobi wird natürlich mit seiner finanziellen Expertise zu jedem einen Vertrag dabei haben.
Natürlich,
den, er sagt, den liegen würde ich,
ja alle schon.
So, nämlich, den er den zum Unterschreiben vorliegen würde. Und Micho kann dann natürlich, das ist dann das Salz in der Suppe und kann sagen, für den Betrag würde ich ihn unter Vertrag nehmen, für den Betrag nicht mehr. Und das werden wir natürlich, wenn wir nicht einer Meinung sind, auch noch mal kurz diskutieren. Das dazu. Tobias, magst du ein paar Eckdaten der Free Agency sagen? Was für Free Agency-Typen gibt es? Und was ja auch nicht so interessant ist, worüber wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, beziehungsweise was fallen wird, ist das Wort Franchise Tag. Wenn du das in dem Rahmen auch noch erklären könntest, dann hättest du jetzt ein bisschen Zeit, um quasi alle wichtigen Daten der Free Agency und was ist vorher, was gibt's nachher, in einem Kurzformat zu unseren Zuhörern und ZuhörerInnen zur Verfügung zu stellen.
Kurzformat ist gut. Also fangen wir an in der Phase, in der wir uns schon seit gestern oder vorgestern befinden. Das ist die Franchise- und Transition-Tag-Periode, die bis zum 8. März geht. Da haben NFL-Franchises die Möglichkeit, Spieler, die sie gerne erstmal kurzfristig an die Franchise binden wollen, mit einem Franchise- oder Transition-Tag zu belegen. Die richtige Free Agency, wo die Free Agents, wo die Verhandlungen mit den Free Agents laufen und wo eigene und neue Free Agents unter Vertrag werden genommen werden können. So, da gibt's verschiedene Daten. Am 14. März beginnt das Verhandlungsfenster für die Free Agency. Da wird man sich in erster Linie mit den eigenen Free Agents erstmal befassen. Und zwei Tage später, am 16. März, beginnt das neue Liga-Jahr und da beginnt die offizielle Free Agency. Das heißt, da kann man sich dann auch mit externen Free Agents beschäftigen. Es wird so sein, dass es dann da rund um 14., 15., 16., 17. März, gerade bei Schefter, Rappaport, Pelissero und wie die ganzen Experten alle heißen, da alle 5 Minuten die Namen runterrattern, wer jetzt wo unterschrieben hat und wer jetzt für wie viel Geld wo unterschrieben hat. Also da wird's dann richtig heiß. Das Ganze mündet dann in den Draft, der vom 28. bis 30. April in Las Vegas stattfindet. Da ist die heiße Phase, wo dann 1.500 Spieler grob, wahrscheinlich etwas weniger, aber sowas um den Dreh, sich entweder einen neuen Vertrag bekommen oder auch sich einen neuen Verein suchen. Also das wird mal wieder relativ spannend werden. Du hast eben schon erwähnt, wir befinden uns in der Phase vom Franchise-Tag. Es gibt verschiedene Ausformungen des Ganzen. Wir haben, was den Franchise-Tag angeht, zwei verschiedene Arten und wir haben den sogenannten Transition Tag. Das ist was anderes. Franchise Tags gibt es einmal den Non-Exclusive Franchise Tag und den Exclusive Franchise Tag. Der Non-Exclusive Franchise Tag wird finanziell so berechnet, dass die 5 größten oder die 5 teuersten Verträge auf der jeweiligen Position erstmal zusammengerechnet und dann durch 5 berechnet werden, um auf den Wert des Franchise-Tags zu kommen. Es ist soweit verständlich. Das heißt, das ist natürlich auch flexibel. Sollte in den nächsten Tagen und Wochen, sollten da noch andere Verträge zukommen, kann kann diese Summe natürlich von dem variieren, was wir vielleicht gleich erwähnen werden. Als Beispiel, man kann den auch mehrfach anwenden, Brandon Scherf, der Right Guard der Washington Commanders, hat in den letzten 2 Jahren jeweils einen Franchise-Tag bekommen. Als zweite Möglichkeit des Ganzen kann man auch darüber hinausgehen, es muss nicht unbedingt dieser Durchschnitt der 5 teuersten Verträge sein, sondern als zweite Möglichkeit kann es auch 120% des letztjährigen Gehalts als neues Gehalt dargestellt werden. Da wird dann die Summe genommen, die größer ist. Also wenn jemand schon relativ viel Geld verdient hat und dann mit dem Franchise-Tag belegt wird, wird dann halt geguckt, ist der Durchschnitt der 5 Salaries größer oder sind die 120% größer? Also das ist eine relativ kostspielige Angelegenheit. Der letzte Miami Dolphin, der mit diesem Franchise-Tag belegt wurde, war damals Jarvis Landry. Der ist ja danach, nachdem er den Tag bekommen hat, zu den Cleveland Browns gewechselt. Da gibt es dann die Spezialität, das nennt sich Tag and Trade. Also man bindet diese Spieler, die eigentlich Free Agents sind, an die eigene Franchise, um noch ein bisschen was an Value rauszuholen und wenn es da Interesse von anderen Franchise geben sollte, noch da etwas bei herauszuschlagen, meistens.
Ist das erlaubt? Also das ist ja, ich meine, ich kann mich an die Diskussion erinnern, als das passiert ist, aber ist das, also wenn eine Franchise das jetzt bewusst macht und das, also ich sag mal, wenn sich einer hinstellt, ja, wir haben den getaggt, um ihn zu traden, was würde dann passieren?
Das wird niemand offiziell so sagen. Es ist aber auch nicht, also es wäre nicht verboten, weil das System, sage ich mal, das System gibt das her. Und das kann man ja nicht verbieten. Bei Jarvis Landry hieß es ja auch erst alle, ja, wir behalten den und bla bla. Wenn du sagst, offensiv sagst, ja gut, das machen wir nur, um den zu traden, das senkt natürlich dann den Trade-Value, weil jeder weiß, dass du ihn dann abgeben musst oder auch abgeben willst. Das würde ja dann deine eigene Verhandlungsposition mit anderen Franchises massiv nach unten drücken und deswegen, so blöd wird keiner sein. Natürlich weiß jeder dann, bei Jarvis Landry war es auch mit der damaligen Salary-Cap-Situation war es auch relativ klar, dass Miami ein großes Interesse hatte, ihn zu traden. Es hat natürlich dann offiziell keiner so posaunt.
Okay, ja, also ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob das wirklich, also ob das erlaubt ist oder ob halt, man macht es halt einfach so, you know what I mean. Aber gut, dann...
Ja, soll ich weitermachen?
Gerne.
Wir kommen dann etwas tiefer in den Unterschied zwischen Exclusive Franchise Tag und Non-Exclusive Franchise Tags. Der Non-Exclusive Franchise Tag, der in der Regel häufiger angewendet wird als der Exclusive Franchise Tag. Das heißt, der Spieler darf mit anderen Teams verhandeln, aber die Franchise, die ihm den Tag verpasst, kann eben das Angebot, was er da von anderen Franchises bekommt, jederzeit matchen und kann da gleichziehen. Sollte das nicht passieren, sollte dieses Match nicht dargestellt werden, dann bekommt die abgebende Franchise eine Kompensation in Form von 2 First-Round-Draft-Picks. Das heißt, da merkt man schon, wird auch für die aufnehmende Franchise dann relativ teuer.
Ja gut, ich meine, man kann sich halt einfach mal anschauen, was für Spieler haben denn in den letzten Jahren zwei First-Round-Picks geschaffen im Trade. Also es war gut der Dolphins-Trade, das war aber ein Pick-Trade. Dann Laremy Tunsil, Jamal Adams. Es war aber gut, ich sag mal gerade Jamal Adams, beißen sich die Seahawks immer noch in Poppes. Aber also das sieht man schon, dass also wenn da einer für tradet, das wäre schon krass. Und solche Spieler von dem Format tradest du halt eigentlich nicht. Also es sei denn, du bist halt wirklich wie die Dolphins und die Jets im kompletten Rebuild-Mode, dann ist da eine Möglichkeit zu sehen. Ja, klar. Aber ich weiß nicht, Tobi, gab's das schon mal? Also ich wüsste es jetzt nämlich gar nicht, dass schon mal ein Team zwei First-Round-Picks für einen Franchise-Tag-Player ausgegeben hat.
Boah, da fällt mir jetzt in den letzten Jahren auch keiner ein. Aber wie gesagt, wenn es ein Quarterback ist zum Beispiel oder so. Wenn wir jetzt an Dak Prescott zum Beispiel denken, der auch den Tag bekommen hat letztes Jahr, glaube ich, von den Cowboys, da wäre das denkbar gewesen. Da war aber das Gehalt so dermaßen exorbitant, dass da keiner gewagt hat, da an ihn ranzugehen. Also das ist ja schon eine relativ hohe Hürde.
Das ist korrekt. Gut. Ja, magst du noch weitermachen?
Ja, dann sind wir bei der zweiten Ausformung des Franchise-Tags. Das ist nämlich der Exclusive-Franchise-Tag. Im Gegensatz zum Non-Exclusive-Tag geht's da darum, dass die Spieler nicht mit anderen Teams verhandeln dürfen. Deswegen Non-Exclusive und Exclusive. Ist zwar seltener, aber es gibt so ein paar Beispiele, die das wirklich dann auch bekommen haben. In den letzten 10 Jahren, seit 2012, kann man die an einer Hand abzählen. Das war 2017 Le'Veon Bell, Kirk Cousins, als er noch bei den damaligen Redskins 2017 gespielt hat, Von Miller 2016 von den Broncos und Drew Brees 2012 von den New Orleans Saints. Die haben in den letzten 10 Jahren diesen Exclusive Franchise Tag bekommen. Der Unterschied zwischen Non-Exclusive und Exclusive ist auch die Tatsache, ich habe ja eben davon gesprochen, dass diese Top 5 Salaries zusammengezählt werden. Beim Non-Exclusive Franchise Tag nimmt man da die letzten 5 Jahre. Und beim Exclusive Franchise Tag nimmt man da die Salary in dem entsprechenden Jahr. Das heißt, das ist sehr, 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 sehr viel teurer und gerade auch bei steigendem Salary Cap merkt man schon, gut, das ist eher selten, weil sehr teuer. Ne, wenn man sich mal bedenkt, wo da so die verschiedenen Zahlungen gerade auch bei Quarterbacks hingehen, wenn man die von diesem Jahr nimmt, dann haben wir die Riesenvertragsverlängerung von Patrick Mahomes natürlich voll drin und dementsprechend wesentlich mehr wert ist dann der Exclusive Franchise Tag. Der Vorteil ist natürlich, der Spieler bleibt in der Regel dann auch beim Verein oder bei der Franchise. Das wäre dann der Unterschied zwischen Non-Exclusive und Exclusive Franchise Tag. Der Unterschied zwischen Franchise Tag und Transition Tag, das ist die dritte Variante, die es gibt, liegt in erster Linie daran, dass man da nicht die 5 besten oder die 5 höchsten Salaries auf der Position nimmt, sondern da sind es die 10 höchsten, die 10 höchsten Kontrakte der jeweiligen Position. Die zweite Besonderheit, die im Unterschied zum Franchise Tag ist, hat die Franchise nur das Right des First Refusals. Also die dürften das dann ablehnen Und die Draft Compensation wird dann zwischen den verschiedenen Franchises dann ausgehandelt. Also das heißt, da ist nicht festgelegt, dass es zwei First-Round-Picks sind, sondern da geht's dann wirklich dahin, dass die Franchises untereinander verhandeln und das dann auch wesentlich weniger sein kann. Ne? Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, die 10 höchsten Verträge, man darf mit anderen Teams verhandeln. Der Preis dieses eines möglichen Trades wird zwischen den Franchises individuell ausgehandelt. Eine Compensation gibt's da nicht. Aber dieses Matching-Angebot oder das Recht, ein Angebot abzulehnen, bleibt der Franchise erhalten. Umso häufiger ist dann dieser Transition Tag. Jetzt kann man zusammengefasst natürlich sagen, ja gut, dann, wenn das so geht, dann gebe ich halt meinen 5 besten Spielern, die Free Agents werden, jeweils dann die Tags. Das geht auch nicht. Momentan ist es so, dass die NFL, früher hatte man die Auswahl, einem Spieler entweder einen Franchise-Tag oder einen Transition-Tag zu geben. Man ist in der NFL momentan dazu übergegangen, dass sowohl ein Spieler einen Franchise-Tag bekommen darf, als auch ein anderer Spieler dann einen Transition-Tag bekommen darf. Also das hat man so ein bisschen verändert. Gerade auch für die Miami Dolphins, da werden wir gleich noch drauf kommen, ist das vielleicht so im Hinterkopf wichtig. Ich habe gerade eben schon das Beispiel von Brandon Scherf erwähnt, der ja auch immer mal wieder, also das war in den letzten 2 Jahren so und wird auch in dieser Franchise, wird auch in dieser Offseason wieder so sein, immer mal wieder mit den Miami Dolphins in Verbindung gebracht worden ist, weil Miami halt auch dieses Jahr wieder in Anführungszeichen viel Cap Space noch übrig hat, der, weil er jetzt 2 Jahre in Folge diesen Tag bekommen hat, dem müsste man 120% seines bisherigen Gehalts zahlen. Und wenn es dann 3 Jahre wären, das wäre dann bei Brandon Scherf, wenn er jetzt noch einen Franchise-Tag bekommt, da wären wir dann schon bei 144% seines bisherigen Gehalts. Da er ja schon den Tag bekäme, wäre das ohnehin relativ hoch. Und da würden wir dann von Summen sprechen. Das ist schon fast Quarterback-Money. Ob man die jetzt einem Right Guard bezahlen will, ist eine andere Frage. Also es wird spannend, gerade was so Brandon Scherf angeht.
Okay, ja, das ist schon mal sehr, sehr ausführlich gewesen. Danke dafür, Tobi, auf jeden Fall.
Das war noch die Kurzversion.
So, das ist ein Statement. Micho?
Ja, trotz allem müssen wir, glaube ich, an der Stelle noch erwähnen, den Patriots-Will. Weil die Patriots zum Beispiel jahrelang nicht hingegangen sind und die Spieler getaggt haben, sondern die haben, und auch da müsste Tobi jetzt der Experte natürlich sein, es ist doch so, die lassen sie gehen und dafür gibt es ja die Compensatory Picks und die richten sich, wie war das genau? Die richten sich nach dem, was der Spieler im zukünftigen Jahr verdient und im Vergleich dazu, welches Gehalt man einstellt oder so, ne? Könnt ihr da genaueres sagen? Wichtig für die Free Agency, weil im Prinzip haben die Patriots so über Jahre hinweg immer Mid-Round-Draft-Picks zusätzlich angesammelt und teure Spiele abgegeben, die anderswo dann auch nicht so performt haben.
Das ist wieder was anderes. Das sind die Compensatory Picks.
Ja, ja, hat aber auch mit der Free Agency zu tun. In dem
ja, Zeitpunkt natürlich, mal. Aber hat jetzt mit dem, wo wir gerade sind, mit den Tags nichts zu tun.
Wollen wir uns die Compensatory Picks vielleicht in Richtung Draft noch mal genauer anschauen? Weil dann haben wir nämlich auch das offizielle Statement, welche Teams diese Compensatory Picks bekommen. In der Kurzversion ist es einfach nur, dass dir wird gegenübergestellt, welche Spieler hast du eingestellt, für welches Geld, dem werden werden die Spieler gegenübergestellt, die du verloren hast, die woanders gezeigt haben. Und wenn du dann im Prinzip mehr Spieler gehen lassen hast, die gutes Geld bekommen haben, bekommst du da eine gewisse Kompensation. Und diese Kompensation zeigt sich durch Draftpicks. Das geht meist ab Runde 3 los. Ich glaube, es ginge sogar früher, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da würde ich sagen, kommen wir im Draft oder in Richtung Draft nochmal drauf zu sprechen.
Das ist aber schon für die Free Agency sehr wichtig, ne? Weil die Entscheidung, einen Spieler gehen zu lassen oder einen Spieler zu bezahlen, hängt ja, also das hat klare, die Compensatory Picks haben klare Auswirkungen auf diese Entscheidung, zumindest in meinen Augen.
Beziehen wir es mal auf die Miami Dolphins, die ja Stand jetzt am meisten Cap Space der gesamten Liga haben. Man sollte davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Miami Dolphins relativ viel Geld in der Free Agency ausgeben werden und dann wahrscheinlich nicht in den Genuss, in Anführungszeichen, kommen, Compensatory Picks zu bekommen. Da sollten wir nicht von ausgehen. Im letzten Jahr zum Beispiel war das auch eher nicht so, weil wir haben Will Fuller groß gesigned. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir gerade in der O-Line, in der Free Agency tätig werden und solche Spieler dann holen, die 15 bis plus Millionen Dollar im Jahr verdienen, dann würde ich an Compensatory Picks erstmal keinen Gedanken verschwenden. Da sind ganz andere Franchises in erster Linie da bevorzugt, als dass Miami einen bekommen würde.
Auf der anderen Seite haben wir zwei Spieler, die auf dem, mindestens zwei Spieler, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, die auf dem Free Agency Markt richtig dick abkassieren können. Und mal angenommen, wir geben nicht ganz so viel aus, dann kann es durchaus doch sein, dass wir gerade auch mit den geringeren, wenn die noch anderswo unterkommen, dass wir dann zumindest dran kratzen. Also
ja, möglich ist das, ne, schon, aber unwahrscheinlich. Sagen wir es mal so, es ist unwahrscheinlich.
Ich finde es aber zumindest wichtig, das immer mit in die Überlegung einzubeziehen.
Aber das sollten wir jetzt nicht so hochhängen. Also ich rechne nicht damit, dass Miami groß aus der Free Agency große Compensatory Picks.
Ich werde es auf jeden Fall bei den Entscheidungen bei den Free Agents mit berücksichtigen.
Nein, natürlich wird das im Hinterkopf sein, aber du hast großes Geld, also wirst du wahrscheinlich dann auch das Ganze relativ groß auspackeln.
Man kann es versuchen. Klar, aber es gibt natürlich auch genug Franchises, die Gegenteiliges gemacht haben und tatsächlich vielleicht noch ein Jahr gewartet haben, weil die passenden Personen nicht unbedingt an Bord waren oder weil man vielleicht eben dann die Spieler, die auf dem Free Agency-Markt waren, doch nicht so überbezahlen wollte. Naja, also von daher.
Ja. Es gibt da ja bei Over the Cap für dieses Jahr eine Projection, wer da für welchen Spieler einen Compensatory Pick bekommt von Runde 3. Das ist der frühestmögliche Zeitpunkt. Es gibt tatsächlich nichts, was eher kommt, bis in Runde 7. Und das sind grob überschlagen 25 bis 30 Namen. Und da findet sich keiner, der den Miami Dolphins zugerechnet wird aus der Periode. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, Detroit's Kenny Golladay. Für den werden die Lions, weil er ja jetzt groß bei den Giants gesigned hat, wahrscheinlich einen Drittrunden-Kompensationspick bekommen. Und wie gesagt, von Miami ist da keiner, der in irgendeiner Art und Weise da projected wird. Da sollten wir uns also keine Hoffnung machen, dass da irgendwas kommt. Und so wie du das eben gesagt hast, Micho, wenn du zwei große abgibst, du signst aber auch zwei große, dann ist das even. Da kommt dann nicht so viel raus.
Ist die Frage, ob wir wirklich zwei große signen. Das ist ja noch lange nicht in Stein gemeißelt.
Naja, gut, aber wenn wir nichts tun, wären wir auch nicht besser. Und da werden wir gleich noch zu kommen. Es gibt ja gewisse Positionen, auf denen müssen wir handeln. Wir haben dieses Jahr halt keine drei First-Round-Picks. Wir haben nicht so viele Picks wie früher und irgendwo müssen die Spieler hierher kommen.
Ich betone nochmal, das war zum Beispiel, und das ist eine Geschichte, die man tatsächlich sich abgucken kann, ein Weg, den die Patriots jahrelang gegangen sind. Die Großen gehen lassen, keine großen Neuverpflichtungen tätigen und dann ist der Compensatory Picks quasi das Verbessern.
Du musst dir aber bewusst werden, wir gehen nicht mehr den Patriots Way.
Ja, aber also da würde ich jetzt gerade mal einen kleinen Stopp einlegen, weil worüber reden wir gerade? Wir reden darüber, dass du Spieler in welchem Niveaubereich bewegen wir uns? Joe Tooney zum Beispiel. Wer hat denn hier noch einen Kenny Golladay? David Culley, Terry Frontroad, das sind die Compensatory Picks für die Coaches.
Für die Minority Coaches, genau.
Ja. Dann hast du in Runde 4 Trey Hendrickson, Bud Dupree, Matt Judon, Corey Linsley, Yannick Ngakoue, John Johnson, Corey Davis. Das sind 4 Runden Compensatory Picks. Die Frage ist doch, willst du diese Leute dafür gehen lassen? Ja, und ich sag mal, dass du einen Corey Linsley als 4-Runden-Pick findest, sozusagen schwierig. Also das ist halt gerade so ein bisschen, da müssen wir dann noch mal schauen, aber ja, also für Corey Davis zum Beispiel kriegen die Titans einen 4-Runden-Pick. Kenny Golladay ist der Spieler für die einzige Spieler, der tatsächlich einen Compensatory Pick aufgrund dieser Minority Coach Geschichte bekommen. Also wo die Lions für den einzigen Spieler in diesem Jahr, dementsprechend rutschen die Spieler schon eher dann, je nachdem wie viele Minority Coaches und Minority GMs eingestellt werden, auch in Runde 4 schon. Dementsprechend ist das Argument für mich so ein bisschen abgeschwächt, weil du müsstest wirklich schon die Top Free Agents loswerden. Und ich sag mal, diese Diskussion würde ich bei uns jetzt weniger aufmachen, weil wir uns dann irgendwie um 5., 6. Runde sprechen. Und da ist das für mich weniger ein Argument, sag ich mal so.
Nehmen wir als Beispiel mal die Titans, die du genannt hast. Die haben in der letzten Free Agency Jonnu Smith, Corey Davis, Jadeveon Clowney verloren, die natürlich groß woanders gecashed haben. Also Jonnu Smith hat einen Riesenvertrag von den Patriots bekommen. Corey Davis kriegt richtig gutes Geld bei den Jets. Jadeveon Clowney hat einen 9 Millionen Euro teuren Vertrag bekommen. Im Gegensatz haben sie natürlich auch Bud Dupree, Denico Autry zum Beispiel gut gesigned. Da reden wir auch von beide zusammengesetzt von knapp 20 bis 25 Millionen. Das wird ja alles ausgerechnet. Und dafür kriegst du dann eine Viertrunden-Kompensation, weil alles andere gegengerechnet wird. Und wie gesagt, also da sehe ich bei Miami für den 2023er Draft nicht die Gefahr, dass wir da in die Verlegenheit kommen, sowas zu bekommen.
Weil mag sein, ich sag trotzdem, weil ich werde bei der Bewertung Free Agency das vollkommen berücksichtigen.
Das wird aber nicht, also das wird zwar im Hinterkopf sein, aber da wird keiner drauf gehen.
Ich werde es trotzdem berücksichtigen.
Die Argumente finde ich dann tatsächlich interessant und wir sollten uns jetzt hier auch nicht im Detail noch weiter verlieren. So, gut, jetzt haben wir über die Transition und Franchise Tags gesprochen. Jetzt gibt es noch verschiedene Free Agents. Es gibt den klassischen UFA, Unrestricted Free Agent. Tobi, das ist, man kann quasi tun und lassen, was man will, korrekt?
Unrestricted Free Agent wirst du halt, wenn du 4 Jahre oder länger in der NFL gespielt hast. Das ist so das. Aber dann kannst du mehr oder weniger tun und lassen, was du willst, ja.
Okay, dann gibt es noch den sogenannten Restricted Free Agent, den RFA. Was bedeutet das?
Naja, da sind es nicht 4 Jahre, sondern da sind es 3 Jahre, für die du da in der NFL gespielt haben dürftest. Jedes Team hat die Möglichkeit, die Spieler mehr oder weniger zu sichern. Da gibt es dann noch die Möglichkeit des Tenders. Also du kannst einen Tender auf 3 Spieler maximal verteilen. Du hast einen First-Round-Compensation-Tender. Das heißt, wenn du da mit den Free Agents verhandelst, muss als Kompensation ein First-Round-Pick gezahlt werden. Du hast einen Original-Round-Tender. Das heißt, die Runde, in der der Spieler gedraftet wurde, wird dann als Kompensation fällig. Und du hast einen, Gott, wie heißt der dritte denn jetzt nochmal? Lass mich überlegen. Right of First Refusal Tender hatten wir eben schon. Da kann halt die Franchise das erste Angebot, was da kommt, ablehnen. Das ist so das, was die Tender sind. Und deswegen,
okay. Ja.
Und deswegen hast du da als Franchise die Möglichkeit, ein bisschen einzugreifen. Die können zwar mit anderen Franchises verhandeln, aber du hast immer noch die Möglichkeit, das Angebot zu matchen und eben eine Kompensation dafür zu bekommen. Die ERFAs, die Exclusive Rights Free Agents, da sind wir dann wieder ähnlich, wie das bei den Tags war, bei den Non-Exclusives und den Exclusive. Da haben die Spieler halt nicht die Möglichkeit, mit anderen Teams zu verhandeln, wenn du die mit einem Tender belegst. Da hast du als Franchise, der einen Exclusive Rights Free Agent hat, als erster die Möglichkeit, dass du mit dem verhandeln kannst. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann wird es dann möglich. Aber du hast erstmal als Franchise den Daumen drauf.
Gut, also dann hast du jetzt eigentlich alles erklärt und wir können quasi starten, würde ich sagen, oder?
Ja, und wie gesagt, also wen das interessiert, einfach mal ausgoogeln. Es gibt da seitenweise und videoweise Erklärungen für. Ich habe es versucht oder wir haben versucht, es möglichst kurz zu halten. Also man kann da auch fast jahrelang drüber sprechen.
Ja, das glaube ich. Oder ich weiß es ja. Also Tobi, du hast jetzt eine halbe Stunde allein darüber gesprochen. Ja, du sagst, das ist die Kurzversion. Ne?
Ja, genau, das ist die Kurzversion.
Wunderbar. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach mit den Dolphins Free Agents und wollen wir einfach mit den zwei Elefanten im Raum anfangen. Das wäre so mein Vorschlag und danach, oder wollen wir die zum Schluss machen? Das können wir auch tun. Heißt nicht, Micho, ich lasse dir den Vortritt.
Das ist mir relativ gleich, wenn ich ehrlich bin. Womit würdest du denn sonst anfangen?
Ich würde vermutlich einfach in die ganz unten in meine Liste gehen und erst die ERFAs abgehen und dann die RFAs abgehen. Und so dann in die...
Okay.
Also, ja, wir haben bei den ERFA-Spielern Elijah Campbell, der quasi nicht für uns gespielt hat. Ich denke... Da können wir jetzt relativ schnell sagen, ja gut, Camp Buddy vielleicht, wenn wir ihm für irgendwie das Mindestgebot die Sachen wieder angeben und dann muss man einfach mal sehen, was passiert. Das wäre so meine Einschätzung. Ihr könnt natürlich jetzt gerne schreien, sonst würde ich zum zweiten EFA-Spieler gehen, den wir so haben. Ich höre, das ist nicht der Fall. Und dann gehe ich zu unserem zweiten Spieler. Und bei dem zweiten Spieler, das wird uns allen ein Begriff sein, da geht es nämlich um Selvon Ahmed. Selvon Ahmed, wo wir gesagt haben, okay, der könnte dieses Jahr vielleicht etwas mehr sich in Szene setzen. Das hat aber nicht so geklappt. Selvon Ahmed hat tatsächlich 62 Snaps gesehen als Rusher, wo er bei 54 Mal den Ball bekommen hat für 149 Yards, 2,8 Yards pro Versuch, 108 Yards after Contact. Ja, Tobi, würdest du Selvon Ahmed weiter unter Vertrag halten?
Naja gut, also Tendern macht keinen Sinn, weil ein First-Round-Pick wird keiner für den bezahlen, da wird die Salary aber auch zu viel. Ein Second-Round-Tender ist auch Schwachsinn. Rights of First-Refusal-Tender ist auch viel zu viel. Da reden wir von 2,4 bis 5,5 Millionen. Er soll die Free Agency testen. Wenn er ein Angebot bekommt, ist er wahrscheinlich weg. Aber Veteran-Minimum wenn wir ihn dann noch fürs Camp bekommen, dann ja. Wenn er ein anderes Angebot bekommt, ist er weg.
Wunderbar. Dann würde ich gleich zu den Restricted Free Agents übergehen. Ich werde so ein bisschen jetzt jeden wieder fragen zu jedem Spieler. Ich werde euch immer abwechselnd vermutlich fragen, und wenn ihr dann aber noch was sagen möchtet zu einem Spieler, was bei den nächsten vermutlich der Fall sein wird, bei den nächsten paar Spielern, außer bei dem ersten, den ich gleich nennen werde, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ich möchte hier keinem das Wort abschneiden, nur damit wir halt gewisse Sachen verhindern. Doppelung. Gut. Und zwar geht es jetzt in die Restricted Free Agents, und hier ist der erste Restricted Free Agent, Trill Williams, der ganze 4 Snaps gespielt hat für die Dolphins, 1 im Pass Rush und 3 in der Coverage. Ja, ich denke auch hier, weiß ich nicht, Micho, Trill Williams, vermutlich Camp Buddy, oder wie schätzt du die Situation?
Ja, also brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Ich glaube nicht, dass er bei uns bleiben sollte. Wobei ich mich etwas wundert, dass er bei mir in der Liste nicht mit drin steht, Trill Williams. Deswegen, ich gucke jetzt gerade mal in eine andere Liste, aber ja.
Aber gut, in meiner Liste steht er drin. Ja, ich habe natürlich die Verträge der Dolphins auch hier alle vorliegen.
In der zweiten Liste, die ich habe, dann steht er auch drin.
Siehste, haben wir doch Glück gehabt. Gut, so, und dann geht es an den nächsten. Und jetzt fangen wir mal mit einem an, wo man ein bisschen diskutieren könnte. Und zwar, Tobi, Sam Egoavone hat für die Dolphins 181 Snaps gespielt in der letzten Saison. Nur um das mal kurz, er hat im ersten Jahr 2019 620 Snaps gespielt, im letzten Jahr 84 und jetzt 181. Die Leistung ist, denke ich, ja, besser geworden tatsächlich insgesamt. Ja, ist ja immer so ein bisschen so ein Rotational-Spieler gewesen. Wie schätzt du seine Leistung ein, und glaubst du, dass die Dolphins an ihm festhalten würden, und würdest du an ihm festhalten? Und unter welchen Bedingungen?
Er ist ein solider Spieler. Tender oder so ein Quatsch kommt nicht in Frage, weil ich würde ihm keine 2,5 Millionen im Jahr bezahlen, dafür ist er nicht gut genug. Aber ich würde ihm auch nicht das Veteran Minimum bieten, weil er wird einen gewissen Markt haben. Er hat einen gewissen Wert für die Miami Dolphins. Das hat er an der einen oder anderen Stelle in der Zeit, wo er bei uns ist, gezeigt. Und ich würde ihn gerne weiter in der Rotation sehen, wenn klar ist, dass wir auf Linebacker nicht relativ viel machen. Wenn wir jetzt natürlich sagen, wir holen 2 bis 3 Linebacker, ist er auch raus. Aber die Free Agency soll er testen. Wir werden ihm ein gutes Angebot machen. Wenn er jemanden findet, der ihm mehr bezahlt, der ihm 7-stellige Beträge bezahlt, dann ist er weg. Aber also, ich wäre ein bisschen unzufrieden, wenn er gehen sollte. Also ich hätte ihn gerne in der hinteren Rotation mit drin, aber jetzt auch nicht für ein übertriebenes Angebot. Also was weiß ich, 900.000 Euro Dollar im Jahr, wesentlich mehr nicht.
Okay, gut. Micho, wärst du auch unzufrieden, wenn wir ihn nicht sagen?
Das hängt davon ab. Also ich bin der Meinung, dass wir auf Linebacker relativ viel machen müssen. Und dann wäre für ihn halt einfach kein Platz. Dann kann man das Geld vielleicht besser anderweitig ausgeben.
Naja, aber ist egal.
Ja gut, man muss halt sich immer auf den Preis fokussieren. Auf den Preis wird man sich auch fokussieren müssen bei einem Spieler, der ja quasi immer die Hälfte seiner Snaps gespielt hat, die Hälfte seiner Targets bekommen hat. Aus 59 wurden 33, aus 33 wurden 16. Und ja, werden in diesem Jahr 8 Targets dazukommen. Ich spreche von einem Wide Receiver der Restricted Free Agents, und zwar Preston Williams. Micho, wir beide haben ja schon öfter über Devante Parker diskutiert. Jetzt kannst du mal ein bisschen was über Preston Williams erzählen. Ja,
Preston Williams hat ein ziemliches Talent. Preston Williams hätte tatsächlich das grundsätzliche Talent, Devante Parker zu ersetzen, ist aber halt extrem verletzungsanfällig. Zumindest zuletzt gewesen. Und wir haben mit verletzungsanfällige Spieler haben wir, nicht zuletzt mit Devante Parker auch. Und ich weiß, da gibt's auch hier gerne andere Meinungen zu, genug im Kader. Von daher, man darf ihm nicht viel zahlen. Ich denke, wenn er die Free Agency testen darf, wird er einen anderen Verein finden, der ihn aufnimmt. und ihm auch eine Chance gibt. Ich wäre jetzt nicht böse darüber, wenn man ihn noch halten würde. Wir haben letztes Jahr darüber geredet, dass unser Wide Receiver Room eigentlich stacked ist oder gewesen ist. Und dazu muss man sagen, ich bin immer noch der Überzeugung, dass das gut war. Hätten wir ein besseres Offensive Playbook auf das Papier gebracht und wäre Will Fuller nicht so verletzt gewesen. Aber generell sind die Verletzungsgeschichten da eine Sache, wo man wirklich hinterfragen muss, ob man sich nicht besser im Draft bei einem Neuen bedient und ihn dann zumindest mal testen lässt.
Wunderbar. So, gut, das passt dazu. Tobi, möchtest du noch was zu Preston Williams sagen? Wenn du nicht zu Preston Williams sagen möchtest, dann...
Will ich.
Okay.
Preston Williams hat für mich in der Zeit, die er in Miami ist, eindrucksvoll nachgewiesen, dass er nicht den Körper hat, um in der NFL klarzukommen. Wir werden auf Wide Receiver was machen, entweder in Free Agency oder Draft. Wir werden den ein oder anderen Spieler vielleicht zurückbekommen, der wieder fit ist. Lynn Bowden zum Beispiel, der klassischer Fit ist in dem, was Mike McDaniel wahrscheinlich vorhat. Von daher, die Zeit von Preston Williams ist aus meiner Sicht bei Miami vorbei. Wenn er fürs Veteran Minimum bleiben würde, dann würde ich ihm das anbieten, wird er aber nicht. Er wird irgendeine Franchise finden, die an sein Talent glaubt und die dann nach 3 Spielen merkt, oh, zack, Saison aus, wieder verletzt. Und ist in Miami aus meiner Sicht nicht mehr gut genug, aber nicht mehr so, dass man sagen würde, man muss jetzt unbedingt solche Spieler im Roster behalten.
Okay, gut. Ein Spieler, also ich stimme euch da grundsätzlich zu, also es ist halt schwierig mit seiner Verletzungsgeschichte und entschuldigt gerade, weil nachdem ich Tobi ja, da muss ich jetzt mal kurz einen Snatch machen, weil wir Snatch, jetzt bin ich schon drin, scheiße. Nachdem wir eigentlich Mittwoch aufnehmen wollten, aber Tobi nicht konnte, hat Tobias mich gezwungen, heute am Donnerstag aufzunehmen, wo unter anderem Dortmund gerade spielt, das verfolge ich gar nicht, aber auch das erste CrossFit Open Workout bekannt gegeben wurde. Und das wurde gerade bekannt gegeben, deswegen, ja. Aber ich weiß nicht, ob hier irgendwer was mit CrossFit Open anfangen kann.
Jetzt musst du es auch erklären.
Na gut, das mache ich. Wenn sich wer findet, der das macht, kann sich melden und dann werde ich dann nächste Woche was drüber erzählen, wie ich gestorben bin. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Gut, das dazu. Und jetzt kommen wir aber zu den Dolphins. Und zwar der letzte Restricted Free Agent ist der wohl am attraktivsten für die Dolphins ist zu halten. Er hat 608 Defensive Snaps gespielt und hauptsächlich im Slot. Ich spreche hier von unserem Nickelback, wenn ich das so sagen darf. Und zwar Nick Needham. Nick Needham hat sich über die Jahre auch zu einem sehr guten, nicht sehr guten, aber zu einem guten Nickelback entwickelt, würde ich behaupten. Und jetzt, Tobi, was machen wir mit Nick Needham und was für Bezüge müssten wir da auffahren?
Eine ganz klare Antwort, Tender.
Was für ein Tender? Was kostet der uns?
Right of First Refusal Tender, 2,43 Millionen im Jahr. Er hat durch seine Leistungen ganz klar bewiesen, dass er Starting Nickel Cornerback bei den Miami Dolphins werden oder sein kann. Den müssen wir halten. Also das, was, er ist ja noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich glaube, er kann noch mehr als das, was er gezeigt hat. Für mich klarer Kandidat, wie gesagt, für den Starting Nickel Corner Tender drauf, fertig.
Okay. Dann werden wir mal schauen, ob das so hinhaut. Micho, du würdest ihn wahrscheinlich auch halten wollen, oder?
Ja, ich würde ihm nicht direkt einen Tender verpassen, sondern würde erstmal versuchen, so zu einer Einigung zu kommen. Und dann, wenn das nicht klappen sollte, dann könnte man Tender machen. Aber da bin ich eigentlich recht zuversichtlich.
Okay. Ja, gab's noch was oder habe ich jetzt gerade nur Stimmen gehört?
Du hast nur Stimmen gehört.
Ich höre öfter Stimmen. Gut, damit haben wir alle EFRs und RFRs abgefrühstückt. So, jetzt ist die Frage, wo wir mal weitermachen. Ich würde hier, ich fange einfach bei einem Spieler an, wo ich jetzt einfach Micho auch ganz gerne zu fragen würde. Der Spieler hat immer steigende Zahlen von Targets bekommen und hat sich auch immer weiter verbessert. Das Passblocking ist okay, kann man sagen. Also es ist nicht auf einem sehr, sehr guten Niveau. Es ist auf einem für diese Position okay bis gutem Niveau, würde ich behaupten. Und zwar spreche ich von Durham Smythe. Der Spieler hat jetzt 4 Jahre hinter uns, 4 Jahre bei den Dolphins gespielt, wurde damals mit Mike Gesicki zusammen gedraftet und ja, hat seine Produktion Stück für Stück wirklich verbessert. Mehr Yards, also 2020 hat er mehr Targets, aber weniger Yards gehabt, hat ja alles Stück für Stück nach oben gepusht, hat dieses Jahr zwar keinen Touchdown erzielt, aber immerhin hat er seine Produktion, was die Yards angeht, verbessert, Micho. Was sagst du und was würdest du? Ich
habe was ganz Entscheidendes vergessen, seine Catchrate. Die ist höher als zum Beispiel die von dem Mike Gesicki.
Ja.
Also, er fängt mehr Pässe, die in seine Richtung geworfen werden, als Mike Gesicki Pässe fängt. Hinzu ist er halt wirklich im Blocking, nicht nur im Passblocking, auch im Runblocking zu gebrauchen. Und wenn wir uns das System unseres neuen Coaches angucken, der braucht auch Inline Tight Ends. Da ist Durham Smythe einer, der bewiesen hat, dass er da einen Wert hat, auch für uns. Und ihn würde ich dementsprechend definitiv versuchen zu halten. Vielleicht auch mit einem Tender oder sowas, das muss man dann sehen. Ich glaube aber nicht, dass es das nötig ist. Ich glaube, dass man da auch so zu einer Einigung kommt, irgendwo im Bereich um etwa zwischen 1 und 2 Millionen, wahrscheinlich eher Richtung 1 Million. Und das, finde ich, wäre ein guter Fit.
Ja, gut, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Mike Gesicki ganz anders im Passspiel eingesetzt wurde. Also allein die Average, die A-Dots, also die durchschnittliche Target-Tiefe, ist bei Durham Smythe in den letzten beiden Jahren im Schnitt 4 Yards geringer gewesen als bei Mike Gesicki. Das heißt, der Catch-Radius musste auch gar nicht so groß sein. Das spielt da sicherlich auch noch eine Rolle, würde ich jetzt mal so behaupten, so erstmal in den Raum werfen. Und Tobi, Micho hat jetzt schon Zahlen genannt. Ist das realistisch? Oder was glaubst du, müssen wir für Durham auf die Bank legen?
Ja, er ist aus meiner Sicht ein produktiver Tight End für zumindest die Tiefe. Er ist kein Nummer eins Tight End, da müssen wir nicht drüber reden. Ich würde ihm sowas in der Range von 1,5 bis 1,75 Millionen pro Jahr anbieten. Wenn er eine Franchise findet, die ihm mehr bezahlt, dann werden wir ihn verlieren. Aber wie Micho schon sagt, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass das realistisch ist. Deswegen, er wird seine Bezüge deutlich erhöhen bei den Dolphins, aber er wird bei uns bleiben.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem nächsten Spieler. Und der nächste Spieler hat die Dolphins ja in der Saison sozusagen beglückt, beziehungsweise kam während der Saison zu den Dolphins. Er hat schon ein paar Jahre hinter sich, hat für Cleveland gespielt und für Houston. Viele werden jetzt wissen, um wen es geht, und zwar geht es um Duke Johnson. Duke Johnson hat 82 Snaps mit 71 Versuchen gesehen, 4,6 Yards pro Versuch. Hat dafür im Blocking nicht ganz so gut, was das Run-Blocking aussieht, ausgesehen. Aber ja, er war auf jeden Fall, wenn man das so sagen möchte, der produktivste Dolphins, oder sagen wir der effektivste Dolphins Running Back. Und Tobi, wird der Kollege Duke Johnson nächstes Jahr wieder das Jersey der Dolphins tragen?
Er hat sich seine Chance in den Spielen, die wir hatten, verdient. Er wird einen One-Year-Prove-It-Deal bekommen, denke ich. Und wird dann eine ganze Saison Zeit haben, beweisen zu können, dass er ein starker Running Back für die Miami Dolphins sein kann. Also ich gehe davon aus, dass man ihm einen relativ humanen Vertrag vorlegen wird, auch so im Bereich von 1,75 bis 2 Millionen, One Year Prove It. Und dann kann er, wenn er möchte und wenn er dazu in der Lage ist, sich einen größeren Vertrag verdienen. Ich gehe nicht davon aus, dass er irgendwo anders mehr bekommt.
Okay. Ja, ich würde ihn tatsächlich auch halten, weil das hat mir schon gefallen, was ich gesehen habe. Und er wäre halt nicht so teuer. Und da muss man dann auch nicht das teure Geld für ausgeben. Micho, ich weiß ja, dass dir die O-Line, also nicht die O-Line an sich, die ist schon wichtig, aber auch eine andere Position, und zwar die Center-Position. Jetzt wird einer unserer Center, und zwar Greg Munns, wird Free Agent. Ja, Greg Munns hat 185 Snaps bei uns auf Center gespielt, hat in seiner Zeit bei Houston auch mal auf Right Guard gespielt und ein paar Snaps auch auf Left Guard. Bei uns hat er hauptsächlich oder nur auf Center gespielt. Das war okay. Er hat in 142 Pass-Blocking-Snaps 5 Pressures als Center zugelassen, dabei 1 Sack. Glaubst du, dass wir, ist ja ein Spieler, wo du sagst, den würdest du wieder unter Vertrag nehmen, sei es für die Tiefe oder für was auch immer?
Nein, für die Tiefe hätten wir dann Michael Dieter. Wir brauchen einen neuen Starting Center. Und deswegen sage ich, lass ihn gehen. Es gibt bestimmt eine andere Franchise, die ihn aufnimmt. Mehr als 2 Center brauchst du normalerweise nicht im Roster. Und wir werden die O-Line eh general überholen müssen. Und da glaube ich, dass er hinten überfällt.
Okay, das war eine klare Aussage. Und ich denke, das wird sich, ist meiner Meinung nach genau das, was ich auch gesagt hätte. Kommen wir aber dann, wow, wir hatten tatsächlich viele Spieler, die früher mal in Houston gespielt haben, fällt mir gerade so auf, weil der nächste Spieler auch bei Houston gespielt hat. Zwar handelt es sich hier um Brandon Scarlett. Brandon Scarlett hat bei den Dolphins 165 Snaps gespielt, hat bei den Texans auch immer nur, war er Rotational-Spieler, ähnlich wie bei uns. Und ja, Tobi, du darfst gerne was zu Brandon Scarlett sagen.
Wie gesagt, da es nicht gerade unwahrscheinlich ist, dass wir uns auf Linebacker verstärken, Vertrag über Veterans Minimum, wenn er es annimmt, nimmt das an, wenn nicht, ist er weg.
Ja, du bist immer ziemlich... Tobi, in so einer Vertragsverhandlung, nehmen Sie das an oder gehen Sie durch die Tür und kommen Sie bitte nie wieder?
Naja, also er hat jetzt in seinen Snaps oder in seinen Spielen, die er für Miami gespielt hat, nicht schlecht, aber auch nicht gut ausgesehen. Und wenn wir uns auf der Position verstärken, dann rutscht das natürlich alles relativ nach hinten und dann fällt ja zwangsläufig irgendwann einer rüber.
Ja, das ist richtig, ne? Da kann ich dir auch nichts anderes entgegenbringen, würde ich behaupten. Kommen wir aber von dem einen Linebacker zu einem anderen. Und also wir befinden uns gerade in so einem Spielerpool, wo wir eigentlich nicht so viel zu den Spielen, weil es halt nicht die Impact-Player sind. Diese Spieler werden nicht in der ersten Welle der Free Agency gesigned. Da kann man nicht von ausgehen. Dementsprechend werden sie bei uns jetzt auch, wo wir sagen, ja, mein Gott, sprechen wir irgendwann vielleicht nochmal drüber. Und nach Brandon Scarlett haben wir einen anderen Linebacker, der auch Free Agent wird, Duke Riley. 227 Snaps, also ein bisschen mehr als Brandon Scarlett hat er gespielt. Von der Leistung war das nicht wirklich ansprechender. Er war in der Coverage ein bisschen besser, dafür im Pass Rush schlechter. Ist halt immer die Frage, wie setzt man die Linebacker ein? Und das war bei den Dolphins ja sehr, sehr fluide, würde ich behaupten, Micho. Da kannst du gleich vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, wenn du was sagen möchtest zu der allgemeinen Einschätzung der Linebacker. Hast du ja schon ein bisschen angedeutet. Und ja, Duke Riley oder Brandon Scarlett oder einfach beide Ciao mit V sozusagen und vielleicht fürs Camp, vielleicht aber auch einfach ganz am Ende der Free Agency. Micho.
Ja, sehe ich halt so ähnlich. Die Frage ist, was wir wollen, und wir wollen besser werden. So, und wenn wir uns jetzt unsere Defense angucken, unsere Defense ist ja rein von den Namen und auch von dem, was sie gezeigt haben, her nicht schlecht. Wenn wir dort eine Schwäche ausmachen können, dann ist es auf dem Linebacker-Level, dass Leute uns dann halt eben dementsprechend an der Nies attackieren konnten, weil wir entweder zu schwachen Coverage waren oder aber zu viele leichte Box präsentiert haben, weil Safeties dann sich haben fallen lassen, um in Hilfe zu gehen und wir dann über die Box über den Haufen gerannt worden sind. Das ist allerdings seltener passiert, das muss man sagen. Da haben wir wirklich auch ein hervorragendes Scheme gehabt. Dadurch, dass wir in der Regel in der Secondary Man Coverage spielen konnten und unsere Pass-Rusher dementsprechend Druck gemacht haben. Das kam beides zusammen, was die Linebacker ein bisschen entlastet hat. Das kann aber nicht immer so weitergehen. Und gerade in der ersten Hälfte der Saison hat man gesehen, dass das auch durchaus schief gehen kann und nicht immer auf so einem hohen Level wiederholbar und prognostizierbar ist. Und deswegen, wenn wir besser werden wollen, müssen wir nun mal einfach unsere Linebacker-Group verändern. Und wir müssen sie auch flexibel aufstellen. Unser ganzer Kader ist eigentlich auf Flexibilität ausgerichtet, dass die Spieler sowohl covern können, als auch gegen den Lauf verteidigen können. Und ich sehe eigentlich nur Jerome Baker in der Linebacker-Position als noch relativ gesetzt. Und der Rest muss halt eben erneuert werden. Das heißt, dass unsere Starting-Linebacker von der letzten Saison wahrscheinlich eher ins zweite Glied rücken und Backups werden oder Situational Player und die damaligen Backups oder Lückenfüller wahrscheinlich hinüberfallen. Und so ist es eben auch mit Duke Riley in meinen Augen.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Es sei denn, da sieht man wirklich einen Sprung im Camp, also wenn er zum Beispiel bei uns im Camp bleiben würde. Aber da müssen wir einfach dann nochmal schauen und ja, für mich auch kein Spieler mit hoher Priorität. Ein Spieler, der vielleicht etwas höhere Priorität gerade bei den Fans der Miami Dolphins haben könnte, ist Mac Hollins. Mac Hollins hat die Hälfte seiner Targets, 28 Targets bekommen, 14 gefangen, hat 15,9 Yards per Reception, 4 Touchdowns tatsächlich. Was für eine Produktivität. Also, wenn ich das nur auf die Receptions runterbreche, ist es jeder 3,5. Catch war ein Touchdown bei dem Kollegen. Und ja, war nicht schlecht, hatte einige Drops, also 3 Drops bei 28 Targets ist kritisch. Wirklich kritisch. Und ja, ist halt auch so, Big Body, wir erinnern uns natürlich alle an diesen langen Ball, den er gegen die Jets war, das gefangen hat. Das war natürlich phänomenal. Das war schön, das hat, wenn ich drüber nachdenke, war das schon sehr, sehr schön. Ja, ist aber natürlich auch, ich denke, ein Fragezeichen dahinter, Tobi. Ich meine, also waren die Leistungen wirklich so ansprechend?
Also ich finde, das war mehr ein Ausrufezeichen als ein Fragezeichen. Ich würde ihn gerne als Nummer 5 oder Nummer 6 vielleicht auf dem Wide Receiver Spot auf jeden Fall weiter mitnehmen wollen. Jetzt nicht in der exorbitanten Salary, aber er sollte vielleicht ein bisschen mehr bekommen, weil ich denke, dass er gerade im Backup-Sektor, er hat die Next Man Up-Mentalität der Miami Dolphins bis ins Letzte dargestellt und er hat ein bisschen Erfahrung in der Liga gesammelt. Also ich würde ungern auf Mac Hollins im Roster der Miami Dolphins verzichten müssen.
Okay, also ich bin da ein bisschen unentschieden, muss ich tatsächlich sagen, weil klar, cooler Typ und so, aber ich weiß nicht, also wenn ich überlege, dazu kommen wir in den nächsten Wochen vermutlich noch zu, wenn ich überlege, wer noch so Free Agent wird, da würde ich vielleicht...
Er hat in den letzten 3 Jahren kein Spiel verpasst. Das kann von den Wide Receivern kaum einer der Miami Dolphins von sich behaupten.
Ja gut, aber ich sag mal, wenn du Devante Parker 28 Targets in der Saison gibt, dann spielt er auch in Anführungsstrichen jedes Spiel.
Naja, also, sicher, aber ne, gerade so auch im Vergleich zu Preston Williams oder so, ich verlängere um Längen lieber Mac Hollins, als dass ich das bei Preston Williams tue.
Ja gut, das verstehe ich tatsächlich teilweise. Micho, was sagst du dazu?
Ja, aber da ist natürlich das Argument, das du gerade eben gebracht hast, Rico. Man weiß nicht, wie es aussieht, wenn man Mac Hollins öfters einsetzt. Vom Talent her wäre Preston Williams definitiv der talentiertere Spieler. Nichtsdestotrotz hat sich Mac Hollins wahrscheinlich seine Chance ganz einfach verdient und er spielt, dass er in dem Moment da war, wo er gebraucht wurde. Im Gegensatz zu zum Beispiel dem Preston Williams. Aber ich verstehe durchaus, dass man das auch kritisch sieht, denn er wird das, was er gezeigt hat, zumindest mit den absoluten Stat-Zahlen, wird er nicht schaffen. Die sind halt eben auch dem geringen Volume geschuldet, dass er geliefert hat. Über eine ganze Saison gesehen finde ich schon, dass er ein Wackelkandidat bei uns sein müsste, rein vom Talent her. Das ja, aber eine Chance zumindest bis zum Camp oder sogar darüber hinaus, sodass man ihn vielleicht auch ins Practice Squad im Notfall aufnehmen würde, würde ich ihm schon geben.
Na gut, da bin ich auch gespannt, aber schauen wir einfach mal, wie wir damit handhaben oder wie das vorangeht. Kann mir schon vorstellen, dass er einer der Spieler ist, die vielleicht auch früher gesigned werden, aber für mich vielleicht auch nicht der Spieler mit der höchsten Priorität. Kommen wir dann zu einem weiteren Spieler und wir wechseln wieder die Seite. John Jenkins hat 146 Snaps gespielt für die Dolphins in der Defense, hauptsächlich gegen den Lauf eingesetzt worden, hat tatsächlich auch 9 Runstops gehabt in seinen 111 Versuchen oder 111 Verteidigungsversuchen, wenn man so, oder Verteidigungssnaps, wie man es jetzt beschreiben möchte. Defensive Tackle, Tobi, wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir John Jenkins wieder bei den Dolphins sehen? Ich meine, wenn man sich die Defensive Tackle-Position anschaut, ist da noch Platz für John Jenkins in der Rotation?
Hinten in der Rotation auf jeden Fall. Er hat die Erfahrung, die einigen der Defensive Tackles, die die Miami Dolphins hat, fehlt. Und auch da wieder Veteran Minimum, wenn er es annimmt, darf er bleiben. Wenn nicht, nicht. Ich sehe aber auch nicht wirklich, dass er mit seinen fast 33 Jahren irgendwo noch einen großen Markt hat. Von daher gehe ich davon aus, dass auch er bei den Dolphins bleibt zu einem relativ humanen Gehalt.
Was heißt humanes Gehalt?
Boah, knappe Millionen, sowas um den Dreh. Also er hat in dieser Saison 1,2 Millionen Dollar bekommen. Wenn er bei einer Million dann so müsste er aus meiner Sicht sofort unterschreiben.
Also, wir signen ja nur noch Leute für 1 Million, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl.
Ja, ja, wir reden ja von unseren eigenen Free Agents. Ich bin ja der Ausgeber auf der anderen Seite.
Ach so, du bezahlst lieber Spielern, die nicht bei den Dolphins sind, viel Geld.
Richtig, aber auch okay. Die richtigen dann.
Na gut, da bin ich ein bisschen anders eingestellt grundsätzlich. Aber ja, ich denke, also John Jenkins ist ja auch nicht mehr der jüngste Spieler. Das sollte man vielleicht da dann auch noch mal wieder mit in Betracht ziehen. Und dementsprechend, ja, muss man sich das einfach mal anschauen. Für mich wäre hier ein Rotationsspieler, der jünger ist, wo man vielleicht auch noch eine kleine Explosion erwarten kann, aber wo man auch nicht viel zahlen müsste, weil wir haben Erfahrung, gute, positive Erfahrung auf Defensive Tackle. Dementsprechend sehe ich John Jenkins da weniger. Tobi.
Ja, die Frage ist halt, was brauchst du auf Defensive Tackle? Brauchst du irgendeinen Spieler, der weiß Gott, was für Ambitionen hat, mit den mindestens 3 Tackles, die wir davor haben, die klar vorne sind? Oder brauchst du einen Veteranen, der dir Erfahrung gibt und der sich als klare Nummer 4 auch versteht? Na, das ist dann die Frage.
Okay, ja, das stimmt schon. Also weiß ich nicht. Also, Ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher ein paar jüngere Spieler austesten. Ein paar jüngere Spieler austesten ist vermutlich auch beim nächsten Spieler so ein bisschen die Frage. Und zwar sprechen wir vom Cornerback-Safety Jason McCourty, der sich während der Saison verletzt hat, hatte aber bis dahin immerhin 312 Snaps für die Dolphins gespielt, den Hauptteil in Coverage. Und in Coverage sah er wirklich nicht schlecht aus. Drei PBUs, Pass, Break-Ups, das ist für mich immer so ein Zungenbrecher und hat hier wahrscheinlich auch für die jüngeren Spieler bei uns im Roster einen guten Einfluss gehabt. Micho, würdest du Jason McCourty, ist ja ein bisschen vielleicht sogar die gleiche Diskussion, wie wir also auf Defensive Tackle haben, nur dass wir vermutlich auf Safety ein bisschen hungriger und jünger sind als auf Defensive Tackle.
Also ich könnte mir Jason McCourty gut weiterhin bei uns vorstellen. Er ist schon älter. Ich glaube, einen riesigen freien Markt wird er nicht haben. Er hat aber ganz gut gespielt. Er kann die junge Safety Group unterstützen. Dementsprechend würde ich ihn ungefähr für dasselbe Geld versuchen zu halten, was er auch zuletzt bekommen hat. Das ist ungefähr 1,2 Millionen. Ich weiß, Rico, das kommt dir jetzt wieder so wenig vor, aber ich glaube, das ist das, was er auch verdient hat. Großen Markt wird er nicht haben, dafür sollte er schon kommen. Ich wäre auch bereit, bei ihm auf 1,3 oder 1,4 maximal hochzugehen, einfach weil er der Gruppe so ein bisschen Halt geben könnte und weil er halt eben gut gespielt hat. Unsere Ärzte wissen am besten, wie sich das mit den Verletzungen auswächst. Sie haben seinen Körper ja lange genug untersuchen können und Behandlung gehabt. Von daher werden sie da wohl die die richtige Entscheidung treffen. Aber ja, ich denke so, dass er da, dass wir ihn dafür auch halten können.
Ja, doch, das könnte ich mir vorstellen. Also, das ist wieder einer der Spieler, wo ich, ja, der hat für mich ein bisschen mehr Gehalt auch von seiner Persönlichkeit her als John Jenkins, ohne das jetzt negativ bei John Jenkins zu sehen, sondern sehr, sehr positiv bei Jace McCourty. Tobias.
Dazu ein Satz. J-Mac entscheidet, ob J-Mac weiter spielt. Also, der ist ja dann schon 35, wenn die Saison losgeht. Er entscheidet, ob er weiterspielt. Da muss man jetzt sehen, klar, alter Patriots-Spieler, wie sehr hängt er noch an Flores? Wie sehr wird ihn das in seiner Entscheidung beeinflussen? Aber wenn Jason McCourty weiter für die Miami Dolphins spielen möchte, wird Jason McCourty auch weiter für die Miami Dolphins spielen. Der Typ ist realistisch genug, dass er seinen Wert und seinen Gehalt gut wird einschätzen können. Und wie gesagt, wenn er will, bleibt er. Wenn er was anderes machen möchte, geht er woanders hin. Wenn er aufhören möchte, hört er auf. Er hat in seiner Karriere genug verdient und genug erreicht, als dass er da selber entscheiden kann.
Das ist richtig. Also würde ich jetzt erstmal richtig abtun. Gut, dann haben wir, also ich denke, bis zur jetzigen Position und auch bei den nächsten, das ist, möchte ich jetzt vielleicht auch mal sagen, die Dolphins haben nicht viele Key-Spieler, die wir verlieren. Deswegen, bei dem einen oder anderen, der vielleicht noch kommt, beziehungsweise bei einem Spieler, müsste man auch die Scheme-Frage am Ende tatsächlich mal stellen. Aber bisher ist es für mich so eine Spieler, die ersetzbar sind. Wo ich sage, das ist nicht elementar wichtig, dass diese weiter bei den Dolphins sind. Und dass man diese Scheme-Diskussion hat. Die Scheme-Diskussion hat man vielleicht auch, führt man eher bei Spielern, die man wieder reinbringt. Passen die ins Scheme, passen die nicht ins Scheme. Natürlich muss man das bei Spielern, die aktuell im Scheme sind, und wir haben den Head Coach und den Coaching Staff ja gewechselt. Wir werden offensiv vielleicht was anderes spielen. Das wird dann natürlich eine Rolle spielen, aber ja, vielleicht ist, also deswegen ist jetzt vielleicht die Analyse manchmal nicht ganz so tief und wir können ja jetzt auch nicht 2 Stunden über Jason McCourty oder John Jenkins sprechen. Tobi, für dich habe ich jetzt einen elementaren Free Agent mir herausgesucht. Und zwar hat dieser Spieler über 3400 Yards geschafft. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Weil ich meine, über 3400 Yards, das ist gar nicht so wenig für egal welchen Spieler in der NFL pro Saison oder in der Saison. Und natürlich werden jetzt alle wissen, um wen es geht. Und zwar Michael Pallady, unser Panther, ist auch Free Agent. Werden die Dolphins da tätig werden oder werden sie einen neuen Spieler holen?
Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Und wenn er mit dem Gehalt nicht wesentlich mehr in Richtung des Veteran Minimums kommt, würde ich den Miami Dolphins empfehlen, da vielleicht anderweitig tätig zu werden. Weil es gibt ein paar Panther, mit denen ich vielleicht eher weitergehen würde, als Michael Pallady das getan hat. Also es war solide, aber ich glaube, man könnte sich auf der Position für einen keinen bis geringen finanziellen Mehraufwand noch besser aufstellen.
Okay, ja, ich denke auch, also da wird es einen Wechsel geben. So, dann gehen wir weiter. Und zwar an den nächsten Running Back, und zwar Malcolm Brown. Der wird auch Free Agent. Also es werden viele Running Backs bei uns tatsächlich Free Agent. Micho, Malcolm Brown, wir hatten jetzt ja schon Seven Ahmed und Duke Johnson. Jetzt Malcolm Brown, wo, wenn du jetzt die drei gerankt hättest, wo wäre Malcolm Brown bei den dreien und würdest du ihm einen Vertrag geben?
Er wäre ganz hinten bei mir. Vor allen Dingen, wenn ich das mit seiner Cap-Number vergleiche, ich glaube, er hat irgendwas mit 1,5 Millionen oder so oder 1,7 Millionen bekommen, glaube ich, irgendwie sowas. Das ist in meinen Augen, wenn ich mir die anderen gucke, ganz schlicht und ergreifend zu viel. Ich würde ihn auch nicht für 1 Million oder sowas halten. Ich denke, da kommt frisches Blut. Lass ihn gehen. Versuch's gar nicht erst. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, gut. Ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist ja, ja, Running Back halt, der jetzt nicht so viel geleistet hat. Kommen wir dann zu einem meiner absoluten Lieblingsspieler, den Tobi natürlich jetzt so ein bisschen mal an der 2020 hart in der Kritik gestanden hat. Wirklich hart. Der 2021 ein bisschen besser gespielt hat. Ich habe ihn ja tatsächlich ein, zwei Mal gelobt. Auch ein Linebacker, und zwar Landon Roberts. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich würde ihn wahrscheinlich nicht verlängern. Ich würde ihn nicht für Agency testen lassen, wenn er dann für 1 Million oder 1,2, 1,5 Millionen, ich weiß nicht, wie viel signed, muss man mal schauen. Aber ich denke, dort könnte man über die Free Agency in den Draft eher aktiv werden, meiner Meinung nach. Tobias, wie siehst du die Situation um Landon Roberts?
Das sehe ich ähnlich. Wie gesagt, lass ihn die Free Agency testen. So einen großen Markt wird er nicht bekommen. Und auch da lässt sich einiges einsparen. Ich gehe aber davon aus, um das mal so zu sagen, dass er tatsächlich bei den Miami Dolphins bleibt, weil er keinen finden wird, oder keine Franchise finden wird, die ihm mehr Geld bezahlt.
Okay, ja gut, aber die Dolphins müssen ihm halt erstmal Geld bezahlen.
Naja, klar, das werden sie tun. Er hat ja, wie du sagst, auch nicht so schlecht gespielt, wie er das in 2020 getan hat. Er wird ein leicht reduziertes Angebot bekommen, aber wie gesagt, ich sehe keinen Markt von einer Franchise, die ihm da mehr bezahlt, es sei denn, die Pittsburgh Steelers wollen ihn unbedingt haben.
Oh, warum die Steelers?
Weil die einen neuen Linebackers-Coach haben.
Okay.
Der dir vielleicht nicht ganz unbekannt sein dürfte.
Ja, gut, da möchte ich nicht drüber reden.
Ja, ne. Rühren wir den Mantel des Schweigens drüber, aber er ist schon mal mitgekommen oder schon mal als Anhängsel mitgekommen. Vielleicht passiert das nochmal.
Ja, schauen wir einfach mal. So, dann kommen wir an Spieler, wo ich weiß, dass mich ihn gar nicht so schlecht findet. Und jetzt langsam kommen wir tatsächlich in die Region, wo wir sagen, okay, schauen wir mal, was passiert. Und zwar hat der Spieler auf Cornerback gespielt. Für mich war jetzt, ich sehe ihn nicht ganz so positiv, muss ich tatsächlich gestehen. Für mich auswechselbar, müssen wir nicht unbedingt verlängern. Ich würde ihm auch die Free Agency testen lassen. Aber Micho, Justin Coleman. Ich weiß, du magst ihn wohl schon so ein bisschen, ne? Wie schätzt du ihn ein?
Ich weiß gerade, wie du darauf kommst, aber okay. Du
hast doch, okay, vielleicht habe ich das falsch interpretiert, aber du hast ihn nicht so schlecht empfunden.
Ja, genau.
Okay, gut, das ist ja bei dir eigentlich schon mögen.
Nö.
Nein. Nee, gut. Nö. Auf jeden Fall hast du ihn nicht so schlecht gesehen. Würdest du ihn denn dafür, dass du ihn nicht so schlecht gesehen hast, weil du einen guten Sitzplatz hattest, würdest du ihn denn vertraglich wie weiter an die Dolphins binden wollen?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass man sagt, man kann nie genug gute Cornerbacks haben. Und irgendwo brauchen wir ja auch tiefe Cornerbacks. Wir können nicht jeden gehen lassen. Allerdings müsste er einen Paycut hinnehmen. Also der kriegt, glaube ich, was ist das, hat zuletzt bekommen 2,2 Millionen oder sowas. Das ist in meinen Augen wiederum nicht wert. Da müsste er ein bisschen runtergehen mit. Ich denke mal so für 1,5 oder sowas wäre das grundsätzlich okay. Ansonsten glaube ich, dass man da auch mal gucken kann, ob man nicht letztendlich doch unseren Cornerback, auf jeden Fall unseren drei Jahres First-Round-Cornerback vielleicht allmählich mal in die Aufgabe ranführt oder ob man anderweitig Cornerbacks für die Tiefe bekommt. Aber er wäre ja maximal bei uns Cornerback Nummer 4. Von daher würde ich ihm ein stark reduziertes Angebot machen und nur, wenn er da zuschlägt. Er ist 29, ich kann mir vorstellen, dass er dann anderswo ein besseres Angebot vielleicht sogar bekommt und dann darf er auch gehen.
Alles klar, gut, ja. Wie gesagt, sehe ich ähnlich. Für mich not high priority. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem nächsten Spieler, der ja schon ein paar Jahre jetzt bei den Dolphins spielt, um genau zu sein, 3 Jahre. Vorher hat er bei Kansas City gespielt. Ist ja ein bisschen verletzungsgeplagt gewesen, was ein bisschen schade ist, weil wir, denke ich, mit Albert Woodson viel vorhätten haben können. Ist das richtig? Es hört sich doch gesprochen richtiger an, als wenn ich es in meinem Kopf höre. Hat, ja, 37 Targets gesehen bei den Dolphins letzte Saison, 213 Yards. Also grundsätzlich hat er bei den Dolphins nie mehr als 400 Yards gesehen. Ist ein bisschen bitter, hat jetzt auch keinen Touchdown mehr geschafft. Also, Tobi, was machen wir mit Albert Woodson?
Ich würde zu Albert Woodson sagen, dass er besser in das Mike McDaniels Team passt.
Junge, Alter, was ist denn mit dir? Hat dir noch nie einer gesagt, dass du mit vollem Mund nicht sprechen sollst?
Nee, immer Mutter, immer raus. Nein, aber
es ist mal ganz. Also, mal kurz hier aus dem Nähkästchen geplaudert, ne? Also, das war, also, erstmal, ich habe meine M&Ms weggepackt für die Aufnahme. Tja. Ja, weil ich hatte heute einen verdammt stressigen Tag auf der Arbeit. Und ich bin noch nicht dabei, dass ich dann Gemüse essen kann, sondern ab und zu brauche ich ein paar M&Ms. Aber was Tobi im Vorgespräch immer. Nom, 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 nom,
nom, ich esse die ganze Zeit immer.
Das ist, also ich kenne den gar nicht anders, als dass der immer am Essen ist. Wenn ihr das ist immer genial. Du hörst ja immer raschel, weil es okay. Tobi kocht gerade noch, was weiß ich nicht, alles so ein schönes Drei-Gänge-Menü. Ah, das ist immer. Aber ja, dass du
jetzt Essen zurückkommen.
Nö, das, ich wollte gerade sagen, dass du es unverstohlen jetzt schon in der Aufnahme ist ein Highlight.
Nom, 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 nom. Du hättest einfach noch viel mehr über, hättest einfach nur 10 Sekunden mehr über Albert Woodson erzählen müssen.
Nee, ich wollte
weil Albert Woodson, wenn er auf ein bisschen was von seinem Gehalt verzichtet, er der Spieler oder einer der Spieler sein kann, den anderen Lynn Bowden Jr. habe ich eben schon erwähnt, mit dem man gewisse Feinheiten, die man vielleicht von McDaniel kennt oder die man von McDaniel erwartet, umsetzen kann. Also ich bin da recht positiv, dass wir ihn besser einsetzen können, als wir das bisher getan haben teilweise. Wer sich noch an die Offense von vor 3 Jahren erinnert mit, oh Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der erste Offensive Coordinator unter Brian Flores.
O'Shea.
Ja, der hat ihn ja an der einen oder anderen Stelle relativ gut eingesetzt. Und ich denke, dass er da auch einen gewissen Wert für die neue Miami Dolphins Offense haben könnte. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall verlängern.
Okay, für wie viel würdest du ihn verlängern?
Ja, also er bekommt bis jetzt 3 Millionen. Das finde ich ist für das, was er geleistet hat, ein bisschen viel. Aber wenn er jetzt so 2,2 Millionen einen Vertrag bekommt, auch da sehe ich halt außerhalb von Miami keinen Markt oder eine andere Franchise, die ihm ähnlich viel oder die ihm etwas im ähnlichen Bereich zahlen würde. Aber einen One-Year 2,2 Millionen Vertrag wäre für mich absolut okay.
Immerhin. Micho?
Ja, ich bin da fast schon etwas anderer Meinung. Also nein, ich bin grundsätzlich Tobis Meinung. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass die 3 Millionen sogar fair sind. Also man muss halt sehen, dass Albert Woodson gut eingesetzt worden ist, dann diese schwere Hüftverletzung gehabt hat. Und für einen Spieler wie von seiner Qualität ist so eine Hüftverletzung tatsächlich extrem hemmend. Er hat dann lang gebraucht, um davon zurückzukommen. Hat dann auch ausgesetzt, hat hier sich dieses Corona-Jahr genommen, quasi. Kam dann wieder, musste dann erstmal wieder reinkommen, hat dann gezeigt, dass er das kann und kam dann in eine Offense, die wirklich absolut fürchterlich geskimpt war für ihn. Und man hat gesehen, wenn man ihn einsetzt, wenn man wirklich mit ihm was macht, das konnte man in einigen Situationen immer noch sehen, dann hat er gezeigt, dass er was kann. Dann blitzte sein Können richtig auf. Und ich sehe also seine Verletzungsanfälligkeit als nicht ganz so hoch an, wie es auf den ersten Blick vermuten lässt. Ich schätze sein Talent extrem hoch ein. Und ich gebe Tobi recht, dass er auch gut in das zukünftige Offensivsystem wird passen können. Und von daher bin ich der relativ festen Überzeugung, dass Miami versuchen sollte, ihn zu halten. Klar ist, man hat immer den Igel in der Tasche, versucht, so wenig wie möglich zu bezahlen. Ich glaube aber auch, dass andere Franchises das gesehen haben. Und ich glaube, dass die 3 Millionen, die er bekommt, das durchaus noch wert sind. Und da auch wert sind, da in ihn vielleicht auch noch länger zu investieren. Also ihm tatsächlich vielleicht sogar mehr als nur einen One-Year-Deal zu geben, sondern vielleicht sogar tatsächlich zu sagen von wegen, okay, du kriegst jetzt noch 2 Jahre oder 3 Jahre Wenn man ihn längerfristiger macht, kann man ihn ja wahrscheinlich auch etwas runterhandeln. Dann kommt man vielleicht auf die 2,5 Millionen. Aber wenn man nur ein Jahr sagt, glaube ich, dass die 3 Millionen das noch wert sind.
Ja, bin ich gespannt. Also mehr würde ich ihm tatsächlich einfach, oder so einen Deal, dass man ihm 2 Jahre gibt, ein Jahr ist aber halt so, ich sag mal, Vereinsoption. Ja, so könnte ich mir das auch vorstellen. Gut, haben wir Albert Wilson auch schon mal abgehakt. So, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel übrig, aber es ist auch schon viel Zeit vergangen. Michael, ich weiß nicht, bei dir lande ich irgendwie immer bei den Running Backs. Der 4. im Bund, der Free Agent wird, ist auch zu uns gestoßen während der Saison. Philip Lindsay, von dem hatte ich mir persönlich ein bisschen mehr erhofft. Er war am Ende einer der schlechtesten Running Backs der Liga bei uns, oder allgemein, auch mit Houston zusammen, wenn man sich das so anschaut. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja vorhin, was hatten wir? Salvin Ahmed, Duke Johnson, Malcolm Brown und jetzt Philip Lindsay. Wo würde Philip Lindsay bei dir stehen, Micho?
Vor Malcolm Brown.
Okay, also als auch keiner, wo du sagst, nein, musst du umverlängern.
Das Problem bei Philip Lindsay ist, auch bei ihm hat man ab und zu mal gesehen, dass er zumindest irgendwo was kann. Die Frage ist, wie gut ist er im Passspiel einsetzbar? Ich denke mal, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Duke Johnson besser einsetzbar, aber das wäre zu überprüfen. Und ob er dann in das System von McDaniel passen würde, aber für die, ich glaube, 3 Millionen, die er bekommt oder sowas ungefähr, ist das richtig? 3 Millionen kriegt er, glaube ich, ungefähr pro Jahr. Also da muss man deutlich runtergehen. Für die Hälfte nochmal ein One-Year-Prove-It-Deal könnte ich nachvollziehen. Also 1,5 Millionen, aber mehr auch nicht. Und ansonsten soll er bitteschön, ne? Komm mal her, Junge, geh weg.
Das habe ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Gut. Naja, na, wie gesagt, Running Backs gibt es so viele da. Philip Lindsay ist für mich kein Spieler, dem ich eine Priority zuordnen würde. Weiß ich nicht. Der nächste Spieler, den ich da habe, vielleicht würde Tobi dem eine Priority zuordnen. Er hat ganze 1283 Yards erworfen diese Saison. Ist nach PFF in der Offense Quarterback 20% von 880 Dropbacks als Mindestmenge, Nummer 15 von 38, sowohl Offense allgemein im Passing auch 15 von 38, als Running Quarterback 19 von 38 laut PFF Grade. Damit über Tour, das möchte ich betonen, was ich für komisch halte, aber das ist halt, wie gesagt, das System von PFF. Ich habe Jacoby Brissett nicht ganz so gut gesehen. Und Tobi, nehmen wir diesen Spieler, diesen Veteran Quarterback nochmal als Backup unter Vertrag?
Ich hoffe nicht. Also ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, dann bin ich eher der Meinung, dass ich mir einen anderen Backup Quarterback wünsche als Jacoby Brissett, der vielleicht dann nicht unter 5 Millionen Dollar im Jahr haben möchte. Also da gibt es aus meiner Sicht andere Optionen, die ich eher bei den Miami Dolphins haben möchte oder sehen möchte als Jacoby Brissett. Weil wenn ich einen Quarterback haben möchte, bei dem ich darum bete, dass er nicht spielt, einen Backup-Quarterback, dann weiß ich nicht. Also ich hätte gerne einen anderen.
Ja gut, ich bete immer, dass ein Backup-Quarterback nicht spielt, weil wir wollen alle die besten Quarterbacks sehen. Aber gut, das ist wieder was anderes. Michael, bei Jacoby Brissett würde ich dich jetzt trotzdem spezifisch fragen, würdest du ihn wieder unter Vertrag nehmen?
Ja.
Oh, warum?
Also ich fand, er hat seine Sache gar nicht so schlecht gemacht. Ich sehe ihn insgesamt gar nicht so schlecht wie viele andere. Und sage ganz klar, Tour ist halt verletzungsanfällig. Man muss damit rechnen, dass Jacoby Brissett ein paar Spiele machen muss. Und ganz ehrlich, da glaube ich, dass so ein erfahrener, man kann jetzt keine Wunderdinge von ihm erwarten, aber mit einem funktionierenden Scheme glaube ich, dass Jacoby Brissett tatsächlich nach wie vor einer der besseren Backups in der NFL sein wird.
Okay, ich glaube tatsächlich, dass die Zeit bei uns vorbei ist. Also, ich glaube, dass wir, wenn, dann einen jüngeren Quarterback nochmal nehmen oder einen anderen Veteran nehmen oder wir traden einfach für Jimmy G. Ja. Alle schon Panik, Puls, was ist jetzt kaputt? Nein, aber also ich glaube nicht, dass Jacoby Brissett bei uns glücklich wird. Dafür war das, wie es gelaufen ist, vielleicht nicht optimal genug. Und man müsste ihm vielleicht auch zu viel zahlen. Also da, wie gesagt, bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich würde eher zu Nein tendieren. Und ha. Kommen wir zu einem Spieler, wo viele sehr respektlos gehandelt haben im Endeffekt, wenn man sich die Fotos anschaut. Will Fuller war wohl eines der größeren Missverständnisse, wenn man das so ausdrücken will. Leider schwer verletzt, muss man sagen, wenn man sich diese Fotos anschaut. Das war ja krass. Wir haben, ich glaube, vor 2 Wochen drüber gesprochen. Ja, verdammt ärgerlich. Tobi, gibt es bei Will Fuller noch, ich sag mal, das Revival bei den Dolphins oder, ich sag mal, zu viel verbrannte Erde jetzt in Anführungsstrichen, aber er konnte ja nicht wirklich was dafür. Also, dass er sich verletzt hat. Und das ist einfach die Kommunikation da von der Dolphins-Organisation, sage ich mal, nicht gut genug war, dass man wirklich nicht wusste, woran, weil wir hatten ja auch spekuliert, was ist da hinter den Kulissen los? Ja, und da gab es aber hinter den Kulissen jetzt nicht unbedingt was. Er war einfach verletzt und man konnte es gar nicht glauben, aber man hätte vielleicht ein bisschen offener kommunizieren sollen, denke ich zumindest. Was glaubst du, wird es für Will Fuller bei den Dolphins weitergehen oder nicht?
Bevor wir darüber spekulieren, ob es für Will Fuller bei den Miami Dolphins oder überhaupt in der Liga nochmal weitergeht, würde ich dem Mann einfach eine gute und baldige Genesung wünschen, dass er überhaupt mal wieder Football spielen kann. Das steht ja noch in Zweifel. Wenn das dann so sein sollte, dass er wieder auf einem gewissen Niveau Football spielen könnte, was man natürlich alles überprüfen müsste und was sich dann erst zeigen müsste, dann ist entscheidend, sind entscheidend 2 Dinge bei Will Fuller. Erstens, wie sieht das aus mit seinem Wert, den er selber für sich sieht? Das heißt, wie viel Geld will er überhaupt von irgendwem haben? Also, welche Gehaltsvorstellungen hat der Mann dann überhaupt? Weil, dass er nicht mehr 2-stellige Millionenbeträge wird einlösen können. Ich denke, das ist jedem klar. Und der 2. Punkt ist, was hat er vielleicht so von der persönlichen Einstellung in sich, dass er sagt, ich habe in Miami noch was zu beweisen, ich spiele jetzt fürs Veteran Minimum oder für, keine Ahnung, 1 bis 2 Millionen für einen One-Year-Prove-It-Deal und zeig mal allen, was ich wirklich kann. Aber da zu spekulieren, ist ganz, 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 ganz schwierig und da muss man erst abwarten, wie es da mit seiner Hand und wie es mit der Gesundheit weitergeht. Da kann man ihm nur das Beste wünschen und dann wird man sehen. Ich befürchte aber, dass er in der NFL vielleicht sogar gar nicht mehr zu sehen sein könnte.
Okay, ja, da muss man einfach abwarten, würde ich jetzt behaupten. Gut, dann sind wir jetzt quasi im Grand Finale angekommen, wenn man das so sagen möchte. Und zwar, ja, ihr wisst, Micho, möchtest du noch was vorher zu Will Fuller sagen?
Nee, aber irgendwie, ich habe jetzt hier, ich guck gerade, ich habe verschiedene Listen. Ich guck gerade, ob ich die Leute hier irgendwie übersehe. Ja gut, von der einen Liste sind alle Spieler jetzt abgearbeitet, auf der anderen Liste. Und ich weiß gerade nicht, was mit ihnen ist. Habe ich tatsächlich noch 2 Spieler stehen, über die wir nicht geredet haben und was mich ein bisschen wundert, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Und zwar geht's bei mir um Isaiah Ford und Vince Beagle.
Die sind tatsächlich auf meiner Liste nicht drauf.
Auf einer Liste, die ich habe, auch nicht, aber auf der anderen Liste stehen sie beide drauf. Als Unrestricted Free Agents.
Das ist verrückt.
Bei Vince Beagle bin ich eigentlich sicher, dass wir den gecuttet haben. Deswegen taucht er bei den Miami Dolphins Free Agents nicht mehr auf, weil er offiziell am Ende der Saison nicht mehr Teil der Miami Dolphins war, wenn ich mich da richtig erinnere. Den haben wir meines Wissens schon gecuttet.
Das könnte eventuell auch bei Isaiah Ford passiert sein, oder? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber gut, das sollten wir nochmal validieren vielleicht für die nächste Woche. Meines Wissens nach ist Isaiah Ford auch nicht mehr bei den Dolphins unter Vertrag. Also da wird vielleicht auch einfach ein Cut stattgefunden haben, müsste man sich dann aber nochmal anschauen. Ja, also ich weiß nicht, Tobi, du als...
Ich habe das mal kurz nachrecherchiert. Er sitzt, / also Vince Beagle sitzt, / saß bei uns im Practice Squad. Deswegen taucht er da bei den offiziellen Free Agents nicht mehr auf. Und ich glaube auch, dass Isaiah Ford bei den Miami Dolphins im Practice Squad gelistet war. Was dann davon da vermuten lässt, dass die in dieser Free Agent Liste nicht mehr auftauchen. Jabal Sheard zum Beispiel, der Defensive End, der bei den Miami Dolphins auch im Practice Squad war, taucht auf der offiziellen Free Agent Liste auch nicht auf. Meine ich.
Okay.
Das könnte eine Erklärung sein.
Gut. Ja, das. Ja, tatsächlich war, ist er ja vor dem Practice Squad und war, ist demnächst kein Free Agent der Miami Dolphins. Michael, du kannst natürlich gerne jetzt über Isaiah Ford noch sprechen, wenn du das möchtest.
Kann ich ganz schnell machen. Isaiah Ford hat lange Zeit gezeigt, dass er eine valide Nummer 5 gewesen wäre oder ist oder valide Nummer 5 ist aber bei einem Stacked Wide Receiver Room, wenn er denn voll ist und den wir ja weiter verbessern wollen, auch mittlerweile von McCollins überholt worden. Von daher werden wir ihn nicht verlängern.
Das denke ich doch auch. Und dann kommen wir jetzt trotzdem zum Grand Finale. Stellt euch einen Tusch, einen Trommelwirbel vor. Ja. Und zwar, ich weiß ja, dass Tobi mein Gesicki toll findet, deswegen frage ich bei Micho mit Emmanuel Ogbah an. Emmanuel Ogbah hat, wenn ich jetzt 20 Snaps in der Defense nehme, der maximal Snaps, die der Spieler mit den meisten Snaps gemacht hat, von 1134 sind das ungefähr 225 Snaps. Schätzungsweise, jetzt könnte das natürlich sagen, Rico, was hast du, kannst ja gar keinen Kopf rechnen. Ungefähr sollte das aber hinkommen. Defensive ist er als Defensive End Nummer 20 overall von 120, im Pass Rush 38 von 120, in der Run Defense 61 von 120. Er hat jetzt bei den Dolphins laut PFF seine beste Saison hinter sich gebracht, hat 61 Pressure erzeugt, weil die zweite Saison hintereinander über 60 Pressure, das ist eine solide Hausnummer, das kann man schon so sagen, und er war gerade diese Saison halt das Main Target der Dolphins, beziehungsweise das der Main Player auf Edge, ja, also es ist nicht so, dass er reinkam und die alle überrascht waren, so, boah, was ist jetzt auf einmal los, und nein, es war vor der Saison klar, dass das die klare Nummer 1 im Pass Rush sein wird. Er hat, wie gesagt, 524 Pass Rush Snaps gehabt, hat dort 61 Pressures erzeugt, hat nach PFF 11 Sacks, nach der offiziellen Rechnung sind es, glaube ich, 9, das ist immer die Frage mit den halben Sacks und so weiter und so fort, aber 11 batted passes, absoluter Wahnsinn, also 11-mal hat er an der Line einen Ball abgeschlagen, das ist phänomenal stark. Und ja, Micho, wie hast du die Saison von Emmanuel Ogbah gesehen? Und kurz nochmal ein paar Zahlen, weil es gibt bei manchen Spielern bei Spotrac einen Market Value, diesen hat auch Emmanuel Ogbah erreicht. Die schätzen ihn auf 10,1 Millionen pro Jahr und schätzen auf einen Vertrag von 30,5 Millionen für 3 Jahre. Sie schätzen seinen extrapolierten Wert auf 3 Jahre 27,3 Millionen, weil er eben 29 Jahre alt ist. Dementsprechend bei Vertragsende 32 wäre. Das nur als für euch zur Info, Sporttrack, einfach mal in die Seite rein. Unheimlich viele Zahlen, unheimlich interessant. Und die waren letzte Saison gar nicht so schlecht mit den Hausnummern, die Kollegen dort. So, Micho, Emmanuel Ogbah.
Absoluter Schlüsselspieler bei uns. Ganz weit oben. Wir sollten auf jeden Fall verhindern, dass er die Free Agency testen kann. Denn dann ist er weg, glaube ich. Ich würde ihn also gerne vor offiziellem Start richtig verlängern. Ich glaube, dass er für uns ein Schlüsselspieler ist. Er hat über einen Zeitraum, über einen längeren Zeitraum jetzt bewiesen, dass er halt eben nicht nur ein One-Year-Wonder ist. Er ist, glaube ich, auch wichtig für die Entwicklung der anderen Spieler. Er war ein zentraler Punkt bei uns in der Defense. Wir müssen in der Defense-Line, also Defense-Line muss so zusammenbleiben. Ich glaube, dass er sein Gehalt deutlich steigern wird. Und wenn ich jetzt so in die Liste gucke, halte ich das auch gerechtfertigt, wenn man ihm ja zwischen 14 und 16 Millionen pro Jahr vielleicht bei einem Dreijahresvertrag zahlt. Und das würde ich auch tun. Ich glaube allerdings, wenn wir ihn freilassen, also wirklich gehen lassen, wird er nochmal irgendwo anders zwischen 3 und 4 Millionen mehr kassieren können. Das ist bei mir dann wiederum die Schmerzgrenze, wo ich dann sage, ich glaube, dann kriegen wir da vielleicht noch jemand anderen, dann müsste man nochmal genau nachgucken. Von daher wäre mir am liebsten, wenn wir ihn vorher für das Geld signen würden.
Ja, das ist eine Hausnummer. Also ich sehe ihn nicht so hoch. Also ich glaube, 12 Millionen ist schon das, fast das Höchste der Gefühle, wenn man sich so anschaut, was gerade jetzt auch im Draft möglich ist, an Spielern zu holen. Dementsprechend, also ich bin skeptisch, was das angeht. Also so viel Geld für dich sehe ich nicht. Also nee, also keine Ahnung. Also da kommen wir ja schon sehr schnell in hohe Regionen. Das sehe ich da nicht. Ich sehe ihn tatsächlich ein bisschen höher als diese, als den Wert, den Spoiltrack angibt. Aber Tobi, du kannst vielleicht da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen.
Einige Leute wollen ihm ja unbedingt irgendwelche Tags verpassen. Da sehe ich ihn nicht. Also ich sehe ihn nicht, sehe nicht so, dass Miami ihm für einen Franchise-Tag auf Defensive End 20 Millionen zahlt oder für einen Transition-Tag bei 16,6 Millionen liegt er. Das sehe ich bei ihm nicht. Aber wir sollten möglichst viel dafür tun, um ihn in einem realistischen Rahmen bei den Miami Dolphins zu halten. Ich denke, dass 12 bis 13 Millionen im Jahr dafür ausreichen würden. Und ansonsten, lieber Micho, ähnliche Zahlen hat einer deiner Lieblingsspieler, die Miami Dolphins gedraftet haben, aufgelegt. Der wird auch Free Agent. Wir könnten ja Charles Harris zurückholen.
Naja, nach dem Jahr also, der war ja legit einfach gut da.
Ja, ja, natürlich, deswegen. Das war überragend.
Ah, gut, das. Nee, lasst uns das nicht wieder tun.
Vor allem Micho, war nur ein Jahr, muss man dazu sagen, im Gegensatz zu Emmanuel Ogba, der schon länger gute Leistung zeigt.
Das ist korrekt.
Wir sollten Emmanuel Ogba verlängern. Er hat gezeigt, wie Micho schon gesagt hat, dass er ein zentrales Element unserer Defense ist und wenn du wen bezahlst, dann in erster Linie deine eigenen Spieler und das sollte man bei Emmanuel Ogba auf jeden Fall machen.
Gut, Micho, wenn ich dich jetzt um eine Einschätzung bitten würde, glaubst du, dass Emmanuel Ogba nächstes Sommer bei den Dolphins spielt?
Ehrlich gesagt glaube ich das, ja. Denn wir haben den Capspace, er weiß, was er bei uns hat, er hat bei uns eine tragende Rolle. Er weiß, dass er hier was aufbauen kann. Wir haben ihn damals geholt. Er ist bei uns groß geworden, deswegen glaube ich, dass er bei uns bleibt. Allerdings, wenn man versucht, an ihm zu sparen, glaube ich, wenn er die Free Agency testet, dass er ganz schnell einen Verein hat für eine Summe, die wir nicht zahlen wollen. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn er wirklich die Free Agency testet, dass er mal eben 18 Millionen oder mehr kassieren kann. Und für so gut halte ich ihn halt auch nicht, nein. Aber ich glaube, dass er das in bei anderen Franchises bekommen würde. Und deswegen würde ich es ganz gerne sehen, wenn wir es gar nicht dazu kommen lassen würden. Und ihm dann eben, ich gebe euch ja recht, diese 12,5, 13 Millionen wäre vollkommen gerechtfertigt. Aber lasst uns das Risiko nicht eingehen. Ich glaube, dafür ist er für uns persönlich zu wichtig. Lasst ihm da, fangt an mit 14, 14,5. Dann schlägt er vielleicht direkt zu und testet gar nicht erst. Und wir können es uns leisten.
Ah, gut, also ja, nee. Also ich glaube nicht, dass irgendwer 18 oder 17 Millionen bezahlt. Da sind wir dann in Sphären der Top-Spieler auf der Position und Ogba ist gut. Aber alleine, naja, gut. Sehe ich einfach nicht.
Ganz ehrlich, sorry, wenn ich das mal so sagen darf, aber wenn irgendwo es heißt, von wegen, wir müssen uns der Free Agency mit einem Pass-Rusher verstärken, ist so ziemlich der erste Name, der fällt, Emmanuel Ogba, weil er Free Agent wird.
Ja, aber also, da musst du aber auch sehen, von welchen Teams und was können diese bezahlen. Also, müssen ja mehrere Sachen zusammenkommen. Und die Franchises, die nicht gut waren, wenn ich ehrlich bin, wenn ich innerhalb der ersten 15 Picks draften würde, Ja, würde ich eher einen Edge-Defender aus dem Draft nehmen, als dass ich Emmanuel Ogba hole, weil es einfach viel günstiger ist für die Position. Und die Franchises, die dann da rüber sind, die haben meiner Meinung nach andere Needs in der Regel oder halt nicht den Capspace, um einen Edge-Defender für so viel Geld. Also das ist halt, ich glaube, der Markt ist einfach gar nicht so groß in dem Moment. Aber vielleicht irre ich mich auch einfach. Ich weiß nicht. Tobi, deine Einschätzung, glaubst du, dass Emmanuel Ogba noch ein Dolphin sein wird in der nächsten Saison?
Ich gehe schwer davon aus, ja. Und ich sehe das mit dem, ich sehe das Argument so ähnlich wie du. Diejenigen, die relativ früh dran sind, werden im Draft zuschlagen. Und Emmanuel Ogba hat auch gar nicht so die Möglichkeit, diese Summen zu fordern, die da so im, die jetzt da Micho in den Raum gestellt hat. Weil ich denke, er kann seinen Wert relativ gut einschätzen. Er wird relativ human fordern, eben weil es im Draft Alternativen gibt und weil es da nicht so den Markt gibt, der ihm das dann auch wirklich bezahlen würde. Von daher gehe ich davon aus, dass wir ihn also im Vergleich schon zu relativ guten Konditionen werden halten können.
Wunderbar. Dann kommen wir wohl zu einer der spannenderen Personalien und das ist halt, wo ich vielleicht auch, wo wir ein bisschen über Scheme vielleicht nachher sprechen müssen oder gleich sprechen müssen. Mike Gesicki, ich habe die Titans jetzt nach Targets sortiert, 20% von 158 Targets. Im Receiving, in der Offense generell ist er 17 von 44, im Receiving 13 von 44, im Pass-Blocking 38 von 44. Sportech projected ihn bei 11 Millionen pro Jahr, gibt ihn einem 4-Jahres 44 Millionen Deal. Den Value sehen sie bei 4 Jahren und 41,4, was 10,3 Millionen pro Jahr entspricht. So, was wir sagen können, Mike Gesicki ist kein wirklicher Tight End. Also der steht halt nur 44 Snaps in Line, 7,4%. Das ist schwindend gering. Ja, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, nochmal über die Pass-Blocking-Snaps. Er hat noch weniger Pass-Blocking-Snaps als Travis Kelce. Travis Kelce hingegen ist aber deutlich häufiger in Line aufgestellt worden und Mike Gesicki nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem und da unterscheidet sich das im Endeffekt auch. So, er hat dieses Jahr 700, also er war dieses Jahr tatsächlich produktiver, was die Yards angeht, 780 Yards, 106 Targets, 73 Receptions. Das sind prozentual fast sein Rekord. Der Rekord liegt bei 71% aus seinem Rookie-Jahr. Tobi, was machen wir mit Mike Gesicki?
Wenn du mir die Frage stellst, ob ich davon ausgehe, dass Mike Gesicki noch in der nächsten Saison bei den Miami Dolphins spielen wird, dann sage ich klar, nein, da gehe ich nicht von aus. Weil er hat ja schon an der einen oder anderen Stelle mal durchblicken lassen, dass er sich eher als Receiver sieht und eher als eher auch mit Receiver Money bezahlt werden möchte. Wenn wir uns die verschiedenen Tags für die Tight Ends mal ansehen, dann liegen wir da bei knapp 9,3 für den Transition Tag, 10,8 für den Franchise Tag und ich gehe davon aus, dass Mike Gesicki ja auch lesen kann und weiß, welche Verträge in letzter Zeit für Tight Ends veranschlagt worden sind. Wenn man Dallas Goedert sieht, wenn man die beiden Patriots Tight Ends sieht, für was die gegangen sind, dann gehe ich davon aus, dass Mike Gesicki gerne bei 12 bis 12,5 Millionen im Durchschnitt im Jahr landen möchte. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass er in seiner Production, was so das Blocking angeht, halt, wie du schon gesagt hast, Rico, halt dermaßen hinten ist und auch die Offense der Miami Dolphins sehr leicht ausrechenbar macht, weil wenn Mike Gesicki auf dem Platz steht, dann ist es in der Regel kein Running Play. Dann gehe ich davon aus, dass die Miami Dolphins ihm nicht das zahlen werden oder ihm nicht das Angebot machen möchten, was er gerne hätte und dass er sich das dann in der Free Agency woanders holt.
Ja, das, also wie gesagt, ich glaube auch, dass das Scheme mit viel Blocking Tight Ends, was eben dieses Shanahan Scheme ja eher ist, das wird einfach schwierig. Ja, Mike Gesicki kann die Separation nicht erzeugen. Das ist schon ein Thema, wo man halt auch, ja, wo man nicht so sagen kann, ach, das ist mir egal, weil es kann dir eigentlich nicht egal sein. Weil wieso sollte es dir egal sein, sozusagen? Und ja, also muss man einfach mal sehen. Aber Micho, Mike Gesicki, du hast ja, denke ich, eine Meinung zu.
Ja, also wir sollten vielleicht jetzt mal anders überlegen, das Pferd von der anderen Seite aufzäumen. Die Frage ist, was macht ein Tight End aus? Jetzt erstmal grundsätzlich ein Tight End, nicht unbedingt immer nur den guten Tight End, sondern einen Tight End. Und das erste ist ganz klar, ein Tight End ist einer, der Inline und Outside auf dem Wing aufgestellt werden kann oder im Slot, also den ich komplett an der Line of Scrimmage hin und her schieben kann, der dort alle Aufgaben erfüllen kann, sowohl was das Blocking im Run als auch im Pass angeht und was das Receiving angeht. Und da muss man eine Sache ganz klar sagen, Mike Gesicki ist kein Tight End. Weil er erfüllt diese Kriterien nicht. Was kann Mike Gesicki? Mike Gesicki ist ein Dick-Slot-Receiver, also wirklich ein Receiver, der eine relativ spezifische Aufgabe hat, nämlich noch anders als Kyle Pitts, den man ja tatsächlich auch auf verschiedenen Positionen anwerfen kann, vor allen Dingen an der Knees Contested Catches zu gewinnen, als Big Target, dann aber auch keine Yards oder sowas After Catch zu kreieren. Und ein Big Slot Receiver hat vor allen Dingen eigentlich eine große Stärke auch noch. Das ist nämlich die Geschichte, eine Red Zone Waffe zu sein und der Red Zone dafür zu sorgen, wenn das Feld eng wird, dort eine valide Anspielstation zu sein. Das ist Gesicki leider auch nicht. Deswegen finde ich, dass sich sein Wert ziemlich begrenzt. Man kann ihn nicht mit Tight Ends vergleichen, man kann ihn aber auch nicht mit klassischen Slot Receivern vergleichen. Jetzt kann man, und das hat Tobi mal gesagt, man kann sagen, wir haben ihn gedraftet, er hat eine Connection mit Tua und er hat eine gewisse Bedeutung für die Community. So, wenn man das alles berücksichtigt, muss man mal gucken, und ich habe dann ja mal geguckt, was Tight Ends so verdienen, und habe ihn dann irgendwo so in der Range zwischen 6 und 8 Millionen verordnet. Und das ist für mich dann auch schon an die Decke gehen, weil die Frage ist, inwieweit er in dem Scheme überhaupt gebraucht wird. Inwieweit es in dem Scheme überhaupt die Rolle des Big Slots geben wird. Auch da muss ich zu sagen, wir reden jetzt immer von dem Shanahan-Scheme, aber das ist ja das, was ich mir eigentlich wünsche. Ich wünsche mir ja eigentlich einen Coach, und ich hoffe, dass wir in McDaniel so einen haben, der sagt, klar habe ich die und die Vorstellung, aber ich habe die und die Spieler und dementsprechend baue ich auch das Scheme so. So, das heißt, darüber kann man noch reden. Aber, und jetzt kommt das ganz große Problem, Tobi hat es gesagt, Mike Gesicki möchte Receiver Money, und mit Receiver Money meint Mike Gesicki mindestens im zweistelligen Millionenbereich. Na gut, dreistelligen Millionenbereich würde er nichts kriegen, das ist klar. Aber ich glaube, er sieht sich da auch nicht gerade bei 10 Millionen, sondern ich glaube, er sieht sich tatsächlich da höher, und das ist meilenweit von dem entfernt, was er in meinen Augen wert ist und auch für die Miami Dolphins wert ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass er da ist. Ich glaube, es könnte vereinzelte Teams geben, wo er noch das Puzzlestück ist, wo er für ein oder zwei Jahre für einen Super Bowl Run noch dabei sein kann. Ich habe mich mit dem Gedanken, für welche Teams das sein kann, nicht intensiv beschäftigt. Ich weiß aber, dass Adrian Franke zum Beispiel gesagt hat, von wegen die Buffalo Bills wären da so ein Team, wo er sich das vorstellen könnte, weil er halt nur eine ganz spezifische Rolle auch ausfüllt. Naja, und ich glaube jedenfalls nicht, dass er noch bei uns bleiben wird. Allerdings wäre der Gedanke da, ob man ihn da nicht irgendwie einen Tag trotz allem verpassen könnte, um ihn dann zu traden, so ähnlich wie bei Jarvis Landry damals. Das müsste man dann sehen, ob da irgendwo was machbar ist. Es ist ein bisschen schade, dass der Spieler halt dann weggeht, ohne dass wir quasi was dafür bekommen. Es sei denn, er casht richtig dick ab. Wenn dann auch noch Emmanuel Ogbah geht, wären wir dann ja vielleicht doch wieder in einer anderen Richtung gedanklich. Aber ja, ich sehe nicht, dass er bei uns bleibt.
Ja gut, aber ich sag mal, ein Receiver, 106 Targets, 780 Yards. Also, ich weiß es nicht. Und für Tua unter Druck war Mike Gesicki das der Spieler, der am häufigsten angeworfen wurde. In allen anderen Positionen, also das Annual von PFF, das Quarterback Annual ist rausgekommen. Und Third Down, Jalen Waddle, 30 Targets. Gegen den Blitz, Jalen Waddle, 22 Targets. Und in der Red Zone war Jalen Waddle mit 13 Targets das meist getroffen oder meist anvisierte Ziel von Tua. Nur unter Druck, das sind die vier Kategorien tatsächlich, unter Druck ist die vierte, da war es Mike Gesicki, der 19 Targets gesehen hatte, wenn Tua unter Druck gestanden hat. Und ja, also es ist 780 Yards, ich sag mal so ein 700-800 Yard Receiver, zuverlässig, ist nie verletzt. Wieso sollte ich dem nicht das Geld bezahlen? Das ist so ein bisschen, muss man, die Frage finde ich legitim. Die sollte man sich stellen dürfen. Und dann muss man einfach sehen, wie er in dieses Scheme passen kann. Für mich ist natürlich so ein bisschen auch die Separation, die er nicht kreieren kann, ein bisschen ein Problem. Und dementsprechend, ja, also ich tue mich schwer damit, dass ich ihm irgendwie mehr als 10, 11 Millionen geben, also 10, mehr als 11 Millionen sowieso nicht. 11 Millionen wäre schon, wo ich sage, uff, da muss aber verdammt viel Frontloaded garantiert sein und nach hinten ganz, ganz wenig. Da kommt es auf die Vertragsstruktur dann an. Aber wie gesagt, wir haben auch das Geld, um uns da anderweitig zu verstärken. Ja? Muss ich Mike Gesicki 10 Millionen zahlen oder kann ich vielleicht zwei Titans für 5 Millionen oder ich hole mir ein richtiges Upgrade-Titan, der auch blocken kann für 13, 14, 15 Millionen. Wo ich dann im Top, also ich sag mal, einen besseren Jonnu Smith zum Beispiel, ja, wäre für mich dann die nächste Frage, die man sich stellen müsste. So, Tobi, du hattest ja schon beantwortet, dass du glaubst, dass Mike Gesicki nicht mehr Teil der Dolphins sein wird. Diese Frage würde ich natürlich auch dir stellen, Micho.
Ja, ich hab ja gesagt von wegen, dass ich nicht glaube, dass er Teil der Miami Dolphins wird. Aber ich glaube, wir machen einen großen Fehler, wenn wir ihn als Tight End weiter beschäftigen. So, und wenn wir ihn als Receiver beschäftigen, müssen wir ihn auch mit der Receiver-Gruppe vergleichen. Und dann müssen wir fragen, wer soll für ihn draußen bleiben? Weil wir stellen ihn dann regelmäßig als Receiver auf, weil wir brauchen dann ja, zumindest in meinen Augen, noch ein Tight End. Das heißt, willst du für ihn Devante Parker dann rauslassen? Oder Jalen Waddle? Oder einen zukünftigen Slot-Receiver? Willst du also quasi mit Mike Gesicki im Slot agieren? Und da sehe ich tatsächlich nicht, dass wir ihn dann brauchen. Das ist ja das Problem. Denn nochmal, wenn du ihn als, wir können ihn nicht, wir setzen ihn nicht als Tight End ein, sondern wenn, setzen wir ihn quasi als Slot Receiver ein. Und wir brauchen aber zumindest auch, das sehe ich auch so, wir brauchen zumindest auch ein Tight End. Auch ein Tight End. Wen willst du rauslassen? Und deswegen will ich auch nicht, dass wir ihm die Kohle zahlen.
Die andere Frage ist, wie willst du 106 Targets verteilen? Willst du 150 Targets auf Jalen Waddle und dazu über 100 Targets auf Devante Parker?
Und Durham Smythe und tatsächlich noch andere Receiver, die wir dementsprechend dann haben.
Ja, was machen wir uns nicht vor? Smythe ist auch jetzt, mein Gott, dem wirst du nie zu einem Receiving irgendwas Monster machen.
Wir brauchen ja auch kein Receiving Tight End, wir brauchen ja einen richtigen.
Ja, der macht seine 20.
Wir werden auch mehr Runs sehen wahrscheinlich dann. Also das ist die Frage.
Mehr Runs weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall anders.
Die Frage ist halt, welche Bedeutung hätte ein Big Slot Receiver für uns? Welche Bedeutung hat er die tatsächlich für uns? Weil, guck mal, ein Tight End ist er nicht.
Aber Micho, dann hat er doch jetzt schon Leuten Sachen weggenommen. Actually. Also, wenn du sagst, er ist kein Tight End, dann hat er die ganze Zeit schon Leuten Sachen weggenommen.
Wir haben ihn leider als Tight End aufgestellt, teilweise. Was meiner Meinung nach auch ein Problem unseres Schemes war, letztendlich.
Naja, gut, er hat ja kaum Inline gespielt. Dementsprechend ist das ja relativ.
Aber wir haben kaum mit zwei Tight End Sets oder sowas dann dementsprechend gespielt. Sondern er hat quasi den Tight Ends was weggenommen, ja.
Na gut.
Position. Was vielleicht auch zu erklären ist, warum wir zum Beispiel ein schlechtes Run-Game haben, warum Tua viel unter Druck steht und so weiter.
Nee, ich glaube, da würde ich die Online für verantwortlich machen.
Gehört mit Sicherheit auch dazu, aber das ist auch ein Puzzlestück, das du nicht ignorieren kannst.
Ja, aber also das ist jetzt ja gerade die letzten 2%-Punkte, die du da.
Ja, aber 2% sind 2%.
Ja, aber wenn du
alles
wenn,
anfasst, es geht ja jetzt nicht, es geht ja darum, wie wichtig ist Mike Gesicki für uns? Und wenn du das alles zusammenfasst, musst du sagen, nee, er ist nicht so wichtig für uns.
Er war verdammt, also wenn du davon aus, 106 Targets halte ich persönlich für wichtig. Also jetzt nur von der, jetzt gar nicht mal für die Bedeutung, ob er ersetzbar ist, aber in der letzten Saison und auch in der Saison davor, letzte Saison 106 Targets, das ist halt 106 Targets. Das ist halt eine Menge. Und da, das heißt, er hat schon eine gewisse Wertschätzung bei uns. Und ich glaube auch nicht, dass Tua mit einem George Kittle weniger unter Druck gestanden hätte. Ja, also nur mal, um das mal so da die Parallele zu ziehen. Also die Frage, also ich sehe das ja ähnlich wie du. Also dass er diesen Wert nicht hat, aber er kann durchaus eingesetzt werden mit dem Wert, dass er halt gewisses Geld wert ist. Und da muss man halt sehen, was Slot Receiver verdienen und ob Mike Gesicki da mithalten kann. Ich sehe aber eher das Problem, dass er halt einfach durch das Scheme durchfällt, weil ich meine, unser Tight End Coach hat ja schon gesagt, dass Blocken verdammt wichtig ist. Also entweder macht Mike Gesicki gerade die Masterclass im Blocking oder er bereitet sich darauf vor, die Franchise zu wechseln, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich glaube, wir sollten jetzt die Bedeutung von Mike Gesicki bei den Dolphins mit 106 Targets jetzt auch nicht unter den Teppich kehren und ihn kleiner machen, als er im Endeffekt war für uns in den letzten beiden Jahren. Das ist so ein bisschen das Statement, was ich da zumindest, oder was ich zur allgemeinen Evaluierung noch hinzufügen wollen würde. So, das war nur von meiner Seite aus. Michael, du darfst da gerne noch mal ergänzen oder Gegenrede halten.
Was soll ich dazu noch groß sagen? Du redest jetzt von 106 Targets absolut. Wie gesagt, ich glaube, dass man die 106 Targets, wenn du anders aufgestellt bist, ein anderes Scheme hast, auch anderweitig verteilst. Definitiv, ja. Und ich glaube auch, dass du dabei auch berücksichtigen musst, auch das zukünftige Scheme berücksichtigen musst. Und letztendlich glaube ich da, dass Mike Gesicki für uns nicht so wichtig ist. Ich habe nicht gesagt, dass er die letzte Saison nicht wichtig oder die letzten beiden Saison nicht ein wichtiger Teil war. Ich glaube aber, dass er in Zukunft für uns nicht so wichtig ist. Ganz einfach, weil ich glaube, dass wir uns da in eine andere Richtung entwickelt haben, in die er vielleicht auch nicht mehr so gut reinpasst. Vorher haben wir vielleicht sogar auch eher auf ihn Rücksicht genommen. Und ich wäre bereit, mit Mike Gesicki zu gehen, aber ich habe auch gesagt, zu welcher Grenze, zu welcher finanziellen, weil wichtiger ist er nicht. Mehr ist er, selbst wenn er mehr verdient, ist er meines Erachtens nach für uns, Miami Dolphins, in unserer jetzigen Situation, nicht mehr wert. Das heißt nicht, dass eine andere Franchise nicht vielleicht sagt, für uns ist er gerade in dem Moment mehr wert. Und deswegen muss er gehen, glaube ich.
Ja, gut. Dann haben wir uns da, ich denke, beide Seiten der Medaillen oder allgemein die Medaillenseiten, die Mike Gesicki hat, ja, gut beleuchtet. Tobi, möchtest du noch was hinzufügen?
Nö. Also ihr habt euch das ja schon gut zusammengereimt. Ich gehe davon aus, dass wir einen anderen Tight End, weil gerade die Tight End Free Agents, da gibt es das. Den einen oder anderen, wo ich sage, ja, der würde wesentlich besser zu uns passen, vielleicht auch zu weniger Geld, als Mike Gesicki das haben möchte. Von daher gehe ich davon aus, dass wir uns da anderweitig umsehen.
Davon gehe ich auch aus. Gut.
Außerdem damit haben wir noch Hunter Long, den sollten wir nicht vergessen, der war letztes Jahr gedraftet, also der kann auch noch eine Rolle spielen.
Genau. Dürfen wir nicht
weil ja auch die Coaches oder der Tight End Coach, den wir uns da jetzt neu ins Coaching Staff geholt haben, in der Entwicklung von Tight Ends und in der Entwicklung von Spielern auch schon so seine Meriten erworben hat. Also ja, Hunter Long ist für mich ein Sleeper.
Ja, gut.
Er hat halt noch nichts gezeigt, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt aber auch eher positives Fan-Dasein, glaube ich.
Die Hoffnung.
Ich wollte gerade sagen, die Hoffnung eines Fans.
Ja.
Ich bin da recht neutral. Ich sehe schon positive Ansätze, gerade weil wir auch den O-Line-Coach von Boston College haben, wo Hunter Long ja herkommt. Dementsprechend, ja, also es gibt positive Ansätze und ich denke auch, er kann sich entwickeln. Ich bin dabei verdammt vorsichtig. Gut. Gibt es noch etwas, was wir noch besprechen müssen? Wir haben jetzt doch tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange quatschen. Aber es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Gibt es da etwas, was ihr sagen möchtet? Tobi, Micho?
Rein sportlich nicht.
Ja. Gut, möchtest du sonst noch etwas ergänzen?
An diesem heutigen Tag einfach nur die Hoffnung vielleicht, dass wir auch in Zukunft wieder freier und unbeschwerter unserem Hobby uns widmen können, als dass wir uns Sorgen um andere Dinge machen müssen. Das wäre mir wichtig, so für den Abschluss.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Und ja, wie gesagt, mir hat das hier wieder natürlich super viel Spaß gemacht. Trotz dessen, ja, trotz der Situation. Ihr kennt das Spiel hier, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das über Patreon schon ab 2,50 Euro im Monat. Und ja, wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch tun und uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ja, und gut, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als ja, bleibt gesund, passt auf euch auf, stay tuned and fins up.